Willkommen im Future Leaders Podcast, dem Podcast für junge Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Ich bin Mona Fries, euer Host, und möchte gemeinsam mit euch die Führung der Zukunft gestalten. Heute spreche ich mit Sophia Fresen. Sie hat als Soziologin und Friedens- und Konfliktforscherin schon in Unternehmensberatungen, dem Deutschen Bundestag und NGOs gearbeitet. Sie konnte in diesen Umfeldern Erfahrungen mit unterschiedlichen Führungskonzepten sammeln und ist auch selbst Führungskraft geworden. Und den Schritt ist sie sehr bewusst gegangen. Also sie hat sich sehr viele Gedanken gemacht, wie sie als Führungskraft sein will und wie sie in diese Rolle geht. Heute unterstützt sie als Trainerin Führungskräfte und Teams dabei, auch in polarisierten und konflikthaften Kontexten Arbeits-, Dialog- und entscheidungsfähig zu bleiben. In der Folge sprechen wir über ihre Führungserfahrung sowie die Verantwortung von Führungskräften für unsere Gesellschaft und wie man als Führungskraft demokratische Haltung zeigen und vorleben kann. Viel Spaß beim Zuhören. Sophia, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und du heute da bist.
Hallo Mona, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und bin gespannt, wohin uns unsere Gespräche führen werden.
Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf tatsächlich, weil wir haben sehr viele verschiedene Themen, über die wir heute quatschen könnten, gell?
Ja, das stimmt. Und irgendwie sind alle doch ein bisschen wieder mit Führung verbunden, von daher.
Ja. Magst du mal ganz kurz so ein bisschen den Abriss geben, wer bist du überhaupt und wie bist du zu Führungsverantwortung gekommen?
Ja, total gerne. Genau, ich bin aufgewachsen in NRW, habe dort Abi gemacht und bin danach für ein Auslandsjahr nach Südafrika. Und für mich war irgendwie immer klar, dass ich gerne studieren will. Das habe ich dann nach dem Auslandsjahr auch gemacht und genau, habe erst Soziologie in Bielefeld studiert und anschließend dann noch Friedens- und Konfliktforschung im Master in Marburg. Ja, ich habe in meinem Studium, wie wahrscheinlich sehr viele, die du auch in deinem Podcast schon interviewt hast, immer nebenbei auch gearbeitet. Erstmal so Studijobs im Einzelhandel und bin dann ziemlich schnell aber in eine Unternehmensberatung gerutscht, habe da angefangen. Die hat damals aus meiner Chefin, einer Kollegin, die auch noch Studentin war, und mir bestanden. Und ja, das genau hat ziemlich viel Spaß gemacht und war irgendwie aufregend. Ich stand dann mit 20 oder Anfang 20 plötzlich als Junior-Trainerin und auch Projektleitung vor Mitarbeitenden und vor Führungskräften. Echt auch großer Unternehmen. Und es war toll. Es war irgendwie stressig, sehr stressig, aber auch total toll. Das war sozusagen meine erste Erfahrung in der Unternehmensberatungswelt. Und das habe ich dann ein bisschen mitgezogen. Als ich dann nach Marburg gegangen bin, habe ich die Beratung gewechselt. Das heißt, ich bin nochmal in eine andere Beratungsunternehmen reingegangen, bin aber der Branche treu geblieben, obwohl ich ja gleichzeitig immer diese politisch-gesellschaftswissenschaftlichen, akademischen Ausrichtungen in meinem Studium hatte. Also ich habe weder was mit Wirtschaftswissenschaften noch BWL oder irgendwie sonst was studiert und fand das aber immer irgendwie spannend, diese Kombination aus Wirtschaft und trotzdem irgendwie so politisch-gesellschaftlich. Und in der zweiten Unternehmensberatung bin ich dann das erste Mal auch so mehr mit Thema Führung in Kontakt gekommen. Das lag damals an meinem damaligen Chef. Da können wir später bestimmt auch nochmal drüber sprechen. Als ich dann meinen Masterabschluss in der Tasche hatte, bin ich direkt in ein Praktikum und von da aus in eine Festanstellung in ein Abgeordnetenbüro im Deutschen Bundestag gewechselt. Bin also von der privaten Wirtschaft ganz bewusst nochmal in eine andere Branche gegangen, wenn man das irgendwie überhaupt Branche nennen kann. Und genau, bin dann, wollte mich politisch engagieren und habe diese Erfahrung, das dann direkt auch ja in der Herzkammer unserer Demokratie machen zu dürfen, als totales Privileg wahrgenommen. Es war einfach eine super spannende Zeit. Genau, habe da ganz viele kluge Menschen kennengelernt, eine ganz interessante Art von Büroleitung, Führung, überhaupt Menschen in so einem politischen Kontext führen oder nicht führen zu können. Genau, und danach, nach der Zeit, die ich da war, in 3,5 Jahren, ich habe da auch eine Wahl mitgemacht, also einen Legislaturperiodenwechsel und bin dann aus der Politik in die Zivilgesellschaft, habe also so Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft gesprungen und war da zuletzt jetzt Projektleitung. Das ist jetzt irgendwie auch der Grund, warum ich hier gestern in deinem Podcast sein darf. Und auch da war die Herausforderung auf jeden Fall eine große, hat mir total viel Spaß gemacht. Und Zivilgesellschaft und Führungsverantwortung ist, glaube ich, auch nochmal ganz anders als private Wirtschaft und Führung. Genau, jetzt reden wir ein bisschen darüber, über all die vielen unterschiedlichen Punkte und Führung.
Ja, voll spannend. Also du hast ja wirklich so alles ein bisschen gemacht, ne? Wirtschaft, dann, wie du gesagt hast, Politik und dann noch mal die, wie hast du gesagt, Zivilgesellschaft?
Also Vereine, NGOs, genau.
Ja. Und die sind ja an sich, ne? Das sind ja drei, wie du sagst, Branchen, die ja total unterschiedlich funktionieren. Also zumindest in meinem Kopf kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das alles sehr unterschiedlich ist. Selber Führungskraft warst du jetzt nur in dem letzten Teil, ne? In der NGO?
Genau, ich habe quasi also als ich im Bundestag gearbeitet habe, habe ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin, im Englischen heißt das Policy Advisor, ist irgendwie ein bisschen cooler, aber genau, das sind so die Begriffe dafür, gearbeitet und genau, hatte sozusagen die Abgeordneten als Chefschef und meistens ist dazwischen eine Büroleitung geschaltet. Genau, und in dem Job, wo ich quasi in der privaten Wirtschaft in der Beratung gearbeitet habe, da war ich auch Angestellte und war aber Führungskraft in einer NGO, also in meinem Ehrenamt hatte ich eine Führungsverantwortung.
Zu der gleichen Zeit dann? Ah, okay, alles klar. Das heißt, im Endeffekt hast du zwei Stationen gehabt als eigene Führungskraft und dazwischen natürlich, vor allem im Bundestag, stelle ich mir vor, dass man da auch sehr viel mit Führung an generell in Kontakt ist, auch wenn man selbst da jetzt nicht die Führungskraft ist.
Ja, du hast um dich herum auf jeden Fall sehr viele Führungspersönlichkeiten, würde ich mal sagen. Führung in Bundestagsbüros und auch so in Fraktionen, das ist auf jeden Fall total individuell. Also ich kann aus meiner Erfahrung erzählen, das ist ganz so ein kleines subjektives Mosaikstück, würde ich sagen. Weil einerseits ist natürlich jedes Büro ähnlich, aber auch unterschiedlich aufgebaut und gleichzeitig sind die Fraktionen ganz unterschiedlich aufgebaut. Also gibt es auch Kulturen wie in jedem Unternehmen, wie sozusagen da welche Werte gelebt werden, wie selbst die Kleideretikette ist, also wie du da irgendwie ins Büro kommen kannst. Und ja, das ist einfach so dieser typische Habitus hat, spielt da natürlich eine Rolle, wie in jedem anderen Unternehmen auch. Von daher ist das, was ich sozusagen berichten kann, sehr subjektiv, aber das ist ja Teil der Geschichte.
Ist ja immer so.
Genau, und ich glaube, ich hatte in meinen Bundestagsbüros, in zweien habe ich gearbeitet, super Glück mit meinen Chefs und auch mit der Büroleitung. Das ist aber tatsächlich wie Lotto spielen, weil es gibt keine oder kaum Weiterbildungsangebote, die in diesem Bereich greifen. Und oft sind die Abgeordneten von einem in den anderen Tag plötzlich Führungskraft. Die werden gewählt, vielleicht zum ersten Mal und müssen dann ihre Büros aufbauen. Die fahren dann nach Berlin und müssen da erstmal so tatsächlich IT, also Laptops, Technik, Zugänge, Bankkonten, all das muss erstmal sofort aufgebaut werden, damit da überhaupt Gelder überwiesen werden können, dass da sozusagen ja Dinge gekauft werden können. Die ganzen technische Ausstattung muss ja quasi erstmal angeschafft werden. Dann werden Mitarbeitenden eingestellt, dann werden Gehaltsstrukturen festgelegt. Dann werden strategische Entscheidungen getroffen und nebenbei wird irgendwie auch noch Politik gemacht.
Ja, krass.
Und das ist natürlich krass herausfordernd in so den ersten Wochen. Also all das passiert einfach parallel. Und Führung ist ja selten etwas, das sagst du ja in deinem Podcast auch immer wieder, was man einfach kann, sondern das wird halt erlernt und das kann man irgendwie auch erlernen. Ich glaube, einige haben vielleicht eher so ein Talent dafür und andere müssen sich da ein bisschen durchbeißen. Aber ich finde es total wichtig zu sagen, dass man eben das lernen kann. Und wenn man dann in so einer Politikbetrieb kommt und du verstehst dich als Politikerin, als Politiker, das ist irgendwie deine Mission, das ist irgendwie deine Idee. Und dann musst du da erstmal Führungskraft werden. Das verstehe ich dann total, dass das vielleicht auch nicht die oberste Priorität ist. Und dann gibt es eben wenig Ressourcen und noch viel weniger Zeit dafür, dir da überhaupt Skills raufzuschaffen. Ja, das macht es dann schon auch total herausfordernd. Und wie gesagt, ich hatte Glück, aber ich glaube, da kannst du halt auch wirklich in Strukturen geraten, wo das wenig organisiert ist.
Ja, das glaube ich. Das ist natürlich schon nochmal eine sehr spezielle Form von Führung, ne? Weil die Abgeordneten selber, die werden ja gewählt, aber eigentlich nicht, um Führungskraft zu sein, sondern halt, um Politik zu machen, ne? Und dann sind sie halt auch noch Führungskraft. Da hast du dann gleich dieses Problem, wo wir voll oft auch drüber sprechen, in der normalen Wirtschaft, wenn du sagst, das soll so nebenher laufen und wo man ja immer sagt, ja, nee, aber jetzt ist ja Führung dein Job. Die anderen Sachen sind ja jetzt gar nicht mehr dein Job. Und bei so Abgeordneten ist es ja was ganz anderes, weil die haben ja einen ganz anderen Job und sollen jetzt Führung quasi oder müssen einfach von dem, wie das aufgebaut ist, auch noch Führungskraft sein.
Voll. Und dann hast du halt Abgeordnete, also ich war bei einem Abgeordneten angestellt, der sich von Anfang an ganz viele Gedanken über eine faire Bezahlung gemacht hat, über auch Managementaufgaben wie Personalgespräche, Teamklausuren. Der hat das wirklich auch sehr ernst genommen. Aber es ist halt etwas, wo du dir dann auch einfach Zeit für nehmen musst. Und ich glaube, wenn du eher so darin deine Rolle siehst, Politikerin oder Politiker zu sein und das eben nicht anerkennst, dass du jetzt auch noch Führungskraft bist, dann fällt das total schnell vom Tisch. Und oftmals wird diese Teamleitungs- oder Führungsaufgabe in den Büros auch noch von der Büroleitung mit übernommen. Je nachdem, wie das Büro halt aufgebaut ist, gibt es eben oft dann die Chefin oder der Chef, der quasi ja der Abgeordnete oder die Abgeordnete ist. Und das ist auch ganz spannend, du bist halt in diesem Abgeordnetenbüro wie so ein kleines eigenes Unternehmen. Also zum Beispiel wäre es gar nicht möglich, da einen Betriebsrat zu gründen, weil man einfach zu wenig Leute ist. Das ist halt keine Einheit. Manchmal denkt man so, ah ja, die ganzen Abgeordneten und die Mitarbeitenden gehören zusammen. Aber das ist nicht so, sondern jedes Team ist eigentlich ein kleines Mini-Unternehmen, was da die eigenen Verträge aufsetzt und so weiter und so fort. Gehalt kommt tatsächlich von dem Deutschen Bundestag. Also man ist offiziell beim Deutschen Bundestag angestellt, aber in einem Büro. Bisschen die Struktur etwas zu kompliziert, aber genau, man könnte sagen, jedes Büro ist eigentlich ein kleines Unternehmen und dann hat man die Büroleitung, die entweder inhaltliche oder organisatorische Büroleitung sein kann oder beides in einem. So ein bisschen ne, inhaltliche Führung oder organisatorische Führung kann man so ein bisschen übersetzen. Und auch oft da, also wer Büroleitung ist in einem Bundestagsbüro, sind ganz oft Menschen, die krasse PolitstrategInnen sind, die ein super Netzwerk haben, die vielleicht pressetechnisch irgendwie fit sind oder inhaltlich extrem in dem Thema sind, wo der Abgeordnete drin arbeitet, weil die ja noch viel stärker beraten, die Abgeordneten. Und ob die dann eine gute Teamleitung sind, ist oftmals eben auch nicht der Einstellungsgrund. Da wird teilweise gar nicht nachgefragt. Wenn halt gesagt wird, okay, wir suchen eine Büroleitung, dann ist es wenig die Frage, ob man da jetzt schon Führungsvorerfahrung hat, sondern genau, welche strategischen Entscheidungen sind sozusagen dafür notwendig, ausschlaggebend. Ja, und dann stellt sich eben die Frage, wer kümmert sich denn ums Team und um die Teamführung und wie wird das auch am Ende irgendwie monetär honoriert? Ne? Also es kann dann, finde ich, nicht sein, dass irgendwie eine Person die Führungsaufgabe, dass es gefühlt im Büro irgendwie sich nett und harmonisch anfühlt. Das ist ja eine Aufgabe, die muss ja irgendwie jemand übernehmen. Wer denkt denn an die Geburtstage und wer versucht denn die Teamklausuren irgendwie noch zu organisieren? Und ich finde es schon wichtig, dass das irgendwie Teil von dem Aufgabenprofil ist und nicht, was irgendwie eine Person, dann im besten Fall noch die einzige Frau im Büro oder so, dann noch übernimmt und dann nebenbei so organisiert.
Klassiker.
Genau, und ich war super froh, dass wir das immer irgendwo mehr oder weniger in einer Rolle organisiert hatten. Und die erste Büroleitung, die ich im Bundestag hatte, die war auch super. Also wenn du mich nach Vorbildern von Führungskräften fragst, dann ist die immer mit ganz weit oben.
Cool.
Aber genau, das war sozusagen auch in vielen Teammeetings dann mal so überlegt, welche Rolle hat sie eigentlich? Und dann gehörten da halt so dieses sich um die Mitarbeitenden kümmern im Sinne von, geht es allen gut, war eben Teil der Aufgabe.
Das heißt, ihr habt dann im Team überlegt, wer übernimmt eigentlich so Führungsverantwortung und das gemeinsame arbeitet?
Ich glaube, es ging in dem Team schon erstmal zwischen der Büroleitung und dem Abgeordneten, war das so ein Gespräch. Aber ich weiß, dass die Büroleitung da auch ziemlich drauf gedrängt hat, zu sagen, hey, wir müssen das hier mal klären und das dann auch transparent dem Team gegenüber machen, welche Rollen wir eigentlich haben. Also es gab dann auch ein Team-Meeting, wo wir über Rollen gesprochen haben und welche Rolle gehört eigentlich zu wem und so. Genau, und das muss halt alles irgendwie nebenbei passieren. Natürlich hat man in jedem großen Unternehmen auch diese Hauptaufgaben. Dann müssen irgendwie irgendwelche KPIs erreicht werden und so. Aber im Bundestag hast du halt vor allen Dingen diese super langen parlamentarischen Tage. Und irgendwo dazwischen muss halt dann noch ja Führung und Teamentwicklung stattfinden.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr herausfordernd für die Führungsperson dann definitiv.
Auf jeden Fall. Und ich wünschte, da gäbe es irgendwie, da würde mehr sozusagen klassische Führungskräfteentwicklung stattfinden oder alle müssten so einen Kurs durchlaufen oder so, damit das ein bisschen strukturierter passiert. Weil, wie gesagt, man sollte ja eigentlich nicht so eine Lotterie haben, wie ich am Anfang gesagt habe.
Ja.
Am besten wäre es ja, wenn alle ungefähr wissen, was ist wichtig als Führungskraft, worauf kann ich achten und ich mir da auch ein bisschen Gedanken zu machen sollte, wie ich denn eigentlich führen will.
Ja, oder dass man die Rollen aufteilt, ne? Also, dass man quasi sagt, das, was du jetzt beschrieben hast, was eine Büroleitung dort macht, diese ganzen beratenden Funktionen und das Wissen der wissenschaftlichen Mitarbeitenden quasi zu bündeln und dann Strategien zu machen mit dem Abgeordneten etc., das kann ja eine unabhängige Rolle sein zu einer Führungspersönlichkeit, die quasi dann Büroleitung ist und dann für diese ganzen Führungsthemen verantwortlich ist, die man dann entsprechend entwickeln kann. Weil wenn du das so sagst, klingt das ja auch so schon, ne? Das ist ja einfach super anstrengend und super viele Aufgaben in einer Rolle gebündelt im Endeffekt.
Voll. Und du hast ja dann nicht nur das Berliner Büro, sondern du hast auch noch das Wahlkreisbüro. Das heißt, du hast auch noch eine digitale, also eine Entfernung, die oft ja dann digital überbrückt wird, wo die Büroleitung irgendwie auch noch ein Ohr hinhaben muss und wie funktionieren die Strukturen eigentlich vor Ort und läuft das alles und sind die Themen quasi passend zu dem, wie wir es hier bearbeiten und was betrifft eigentlich die Menschen vor Ort. Und die Abgeordneten sind ja auch meistens eine Woche im Wahlkreis, eine Woche in Berlin.
Wild.
Oder halt zwei Wochen in Berlin, wenn es dann eine Doppelsitzungswoche ist. Und wenn sie in Berlin sind, dann haben sie halt auch eigentlich immer Parlament und Plenum und super viele Termine. Und dass man da überhaupt diese ja, Terminkalenderkoordination hinbekommt.
Ja, ist so.
Ja.
Krass.
Ja, irgendwie verrückt. Ich finde es auch spannend, wenn man halt mal mit Menschen redet, die irgendwie vor allem in privatwirtschaftlichen Organisationen gearbeitet haben oder halt ganz typischen Unternehmen, wo sowas, je größer die Unternehmen sind, desto hoffentlich haben sie ja auch eher so Führungsweiterentwicklungstools oder halt klassische Seminare sogar. Und ja, das gibt's halt alles irgendwie in der Politik und auch in der Zivilgesellschaft nicht.
Ja, wo ich gerade so ein bisschen dran denken musste, wo mich das dran erinnert hat, ist, wie oft Universitäten organisiert sind.
Mhm.
Also wenn du da Professoren hast, die dann eine Forschungsgruppe haben, dann ist das ja auch total oft so, dass die gar keine Weiterbildungen haben oder wenige. Und da ist es ja auch so, diese Struktur, habe ich auch immer gesagt, zu den neuen PIs, ne? Also wenn jetzt jemand Postdoc war und dann quasi Richtung Professor sich entwickeln möchte und dann eine kleine neue Gruppe hat. Im Endeffekt, jede von diesen Gruppen, wie auch immer die dann heißen, Department oder je nach Uni, ist ja auch wie so ein kleines Unternehmen, wie du gesagt hast, mit den unterschiedlichen Büros. Die sind zwar alle in dieser gleichen Universität organisiert, aber die müssen sich ja auch um Geld selber kümmern, ihre eigenen Leute führen und das alles selber machen und dann auch noch an sich ja fachlich
ja.
Der oder die Beste in diesem Thema sein, ne? Weil sie ja. Ja Gruppenleitung sind im Endeffekt. Also da musste ich jetzt tatsächlich spontan so ein bisschen dran denken, wo diese Struktur ein bisschen ähnlich ist zu dem, was du jetzt gerade erzählt hast.
Ja, voll. Und da frage ich mich, also vielleicht kannst du das auch beantworten, ob es da auch so Austauschräume gibt, weil ich würde halt auch sagen, was da helfen kann, ist halt sich mal mit anderen, dann entweder Büroleitungen oder Teams auseinanderzusetzen und zu fragen, hey, wie macht ihr das eigentlich und halt voneinander zu lernen. Und ganz oft gibt es ja diese Räume einfach schon nicht.
Ja, ich glaube, das kommt halt sehr stark auf die Uni drauf an. Also ich weiß, ich war jetzt letztens wieder bei einer Veranstaltung, da wo ich damals an der ETH Doktorarbeit gemacht habe. Und da hat mir meine Professorin von damals eben erzählt, dass es da jetzt auch tatsächlich so wie eine Führungskräfte-Weiterbildung gibt, wo die dann auch zusammenkommen. Aber ich glaube, viel ist da auch dein Netzwerk einfach. Also wo du dann halt selber gucken musst. Und dann sind wir ja auch wieder da, wer guckt sich hier von wem gerade was ab, ne? Also da muss man sich ja schon auch sehr bewusst damit beschäftigen. Und gerade im universitären Bereich ist es ja so, dass du in diese Rolle kommst, weil du fachlich sehr gut bist. Und wenn wir uns die Wirtschaft angucken, passiert das ja auch. Aber da sagen wir ja heutzutage immer, gerade was moderne Führung und so angeht, naja, fachlich gut zu sein ist nicht wirklich, also sollte nicht der Indikator dafür sein, ob du jetzt hier Führungsverantwortung übernimmst oder nicht, weil das zwei verschiedene Paar Stiefel sind. Und die fachlichen Experten und Expertinnen sind ja nicht, manchmal auch gar nicht die, die dahin wollen, mal abgesehen davon. Und zweitens auch nicht die, die die Rolle besonders gut machen, sondern die sind ja da gut, wo sie fachlich gut sind. Und an der Uni hast du ja genau das. Jemand, der besonders gut ist fachlich, wird ja auf diese Stellen befördert oder kann sich dahin bewerben.
Ja, voll. Und genau, als Abgeordnete wirst du halt gewählt. Dann bist du halt auch der oder die in dem Sinne Beste für deine Zielgruppe, deine WählerInnen, die sozusagen sagen, hey, dich wähle ich jetzt, weil du vertrittst meine Interessen am besten. Mhm. Und wie du schon sagst, die sind ja gar nicht, die haben sich ja nicht beworben, um Führungskraft zu sein. Aber sie werden es halt, weil sie in dem Moment in so eine krasse Struktur reingeworfen werden, die das halt ja notwendig macht. Weil du eben nicht alleine im Bundestag deine Arbeit machen kannst, sondern du brauchst ein Team.
Ja, klar.
Und das ist ja auch irgendwie das Coole. Also da arbeiten so viele Teams so super zusammen, aber es ist halt trotzdem auch eine große Herausforderung, das ja strukturell hinzubekommen.
Ja.
Ja, genau. Und so ähnlich ist es ja auch in der Zivilgesellschaft. In kleineren Vereinen oder in Politikstrukturen, da fehlen halt auch die Führungskompetenzen, beziehungsweise da fehlen nicht Führungskompetenzen an sich, aber da fehlt so die Förderung von Führungskompetenzen, also Weiterbildungsmöglichkeiten. Es fehlt aber ganz oft auch einfach an Einarbeitungsphasen. Mhm. Also ganz häufig hast du halt nicht irgendwie noch die Person, die da vorher saß, sitzen, weil die nicht doppelt die Gelder zahlen können in kleinen Vereinen, sondern geht jetzt halt eine Person raus und dann kommt eine Person wieder rein und dann muss sie irgendwie ganz viel selber wieder erarbeiten. Es fehlen ganz oft auch Austauschräume, das habe ich ja gerade schon im Politikbereich gesagt, aber halt in Vereinen auch. Alle glauben irgendwie, das ist ja eh so ein Problem. Wir denken immer, ah, ich bin die Einzige, der es so geht. Aber eigentlich haben alle die gleichen Probleme. Ja. Und man könnte ja sich mal austauschen genau dazu. Und es gibt total viele Vernetzungsräume dann so zu inhaltlichen Themen in der Zivilgesellschaft, also in Vereinen. Zum Beispiel da, wo ich gearbeitet habe, in der Demokratieförderung und in der Extremismusprävention. Aber es fehlt halt an Austauschräumen zu diesen strukturellen Themen. Also da würde ich total gerne mehr Professionalisierung sehen im Sinne von, lass uns da einfach auch mehr Ideen bündeln, reinstecken, wie wir eigentlich diese Strukturen besser aufbauen können, damit alle darin gut arbeiten können. Aber auch dafür fehlt natürlich monetär Ressourcen. Also die Zivilgesellschaft, Vereine haben einfach gar nicht so viel Geld, sind ja häufig auch von Fördermitteln vom Staat abhängig, die das nicht vorsehen, dass da Führungskräfteentwicklung gemacht wird. Wenn du das nicht vorsiehst, dann können dafür keine Gelder ausgegeben werden. Das heißt, du hast gar keine Chance, da überhaupt, außer der Verein zahlt es dann halt aus eigener Kasse. Das können einige, aber halt nicht alle.
Ja.
Und ich habe mich richtig oft gefragt, warum so Leadership und Führung in NGOs eigentlich nicht mehr priorisiert wird. Weil ich glaube, dass eigentlich gerade dort, wo Menschen mit einer hohen intrinsischen Motivation und gleichzeitig wenig Gehalt, hoher Arbeitsbelastung und ganz viel Unsicherheit arbeiten, eigentlich bräuchte es genau da Führungskräfte, die wertschätzend sind, die partizipativ mit einbeziehen, die verständnisvoll sind, die transparent kommunizieren, damit die Leute bleiben.
Mhm.
Weil du hast nicht so viele Pull-Faktoren, die das ausgleichen können, wenn sozusagen das Teamklima nicht stimmt oder ja die Führungsstrukturen nicht da sind, man alleine gelassen wird. Weil genau diese Kontexte sind ja total von äußeren Einflüssen bestimmt. Also du hast Fördergelder, du hast eine politische Stimmung, die sozusagen ganz stark dein Verhalten in einem Verein auch verändern kann. Du hast externes Engagement manchmal noch. Also manchmal arbeiten ja Vereine auch noch mit Ehrenamtlichen. Dann hast du ja noch eine andere Struktur, die damit irgendwie reinfließt. Und du hast gar nicht so viele Gestaltungsmöglichkeiten und Ressourcen, um zu sagen, oh, ich binde Mitarbeitende mit super viel Gehalt, gib da noch 20 Benefits obendrauf und dann bleiben die schon. Dann brauche ich mir um meine Strukturen keine Sorgen machen oder um meine Kultur, um meine Werte. Aber das hast du alles nicht. Das heißt, du musst eigentlich viel mehr auf diese, in Anführungszeichen, weichen Faktoren setzen, um Menschen dann auch zu halten und nicht ständig so einen Wechsel zu haben. Weil ganz häufig kommen die Leute mit einer hohen Motivation, gehen dann in die Vereine, merken, boah, sieht von außen irgendwie toller aus, als es von innen wirklich gelebt wird. Und dann gehen die Menschen halt auch wieder. Ja. Und da könnte man, glaube ich, ganz viel verändern, wenn man da gute Führungskräfte oder gute Führungskompetenzen einfach entwickeln kann. Wie gesagt, ich glaube, ganz viele Leute, wenn man sich reflektiert und offen ist für Veränderung, kann man ganz viel lernen. Aber es passiert halt noch zu wenig. Und ich glaube nicht, weil die Leute nicht wollen, sondern weil da auch, ja, da einfach Ressourcen fehlen.
Ja, total. Voll. Wie du sagst, gerade bei so Strukturen, du hast ja nur die intrinsische Motivation, wegen der jemand gekommen ist, und dann das Arbeitsklima. Und der Rest, den müssen sie quasi hinnehmen. Das ist ja immer was, weil ich diese intrinsische Motivation habe, ist es mir das wert, quasi nicht so viel Geld zu verdienen oder was auch immer. Und wenn dann die Kultur nicht stimmt, dann verbrennst du dir die Leute halt einfach. Und es stimmt, du hast ja dann die besten Leute, die gehen dann deswegen. Das ist schon tragic.
Ja, voll. Und ich habe letztens auf LinkedIn gelesen bei Annika Behrendt, die ist CEO von Talents for Good, so eine Personalberatung für Jobs mit gesellschaftlichem Mehrwert. Die hat geschrieben, dass es in Deutschland 662.789 zivilgesellschaftliche Organisationen gibt. Darunter sind Vereine, Stiftungen, GmbHs, also alles, was so genau die Zivilgesellschaft als Arbeitgeber und Arbeitgeberin ausmacht. Mhm. Und das sind über 3 Millionen Menschen, die dort beschäftigt sind. Und stell dir mal vor, krass, die hätten alle geile Führungskräfte.
Ja.
Wir könnten so einen Impact was reißen machen. Ja, also ich glaube, da geht total viel Talent verloren,
ja,
weil halt genau da viel Fluktuation ist, die Unsicherheit so groß ist. Ich glaube, man könnte da richtig viel machen. Also wenn ich nicht schon eine Idee für eine Selbstständigkeit hätte, das wäre auch noch was.
Ich wollte gerade fragen.
Im zivilgesellschaftlichen Bereich.
Ja, ich wollte gerade fragen, du hast ja in dem Bereich gearbeitet, sowohl als Mitarbeiterin als auch dann als Führungskraft. Mhm. Was würdest du denn sagen, würde da helfen? Oder wie kann man sowas überhaupt organisieren? Weil das Geld fehlt ja so oder so.
Ja, also ich glaube, erstmal würde ich eher selten hinnehmen zu sagen, das Geld fehlt so oder so, sondern das ist auch ein bisschen politische Lobbyarbeit. Also zu sagen, hey, wir hätten gerne in unseren Ausschreibungen oder in den Projekten, die wir sozusagen einreichen für Förderung, packen wir auch Führungskräfteentwicklung mit rein. Und das ist okay und das ist wichtig, dass das mit gefördert wird. Also ich glaube, das ist schon auch so, dass man das anerkennen sollte, dass ja, da Gelder reinfließen müssen, weil ansonsten wird das irgendwie mehr ins Burnout für diejenigen führen, die das noch on top am Wochenende oder irgendwie in ja nicht ihrer Arbeitszeit machen oder eben versuchen, das nebenbei noch zu handeln, obwohl sie schon total überarbeitet sind. Genau, deswegen würde ich den Satz erstmal gerne einfach ein bisschen hinterfragen. Und dann glaube ich, dass also Austauschräume in meiner letzten Rolle wurde ins Leben gerufen, bevor ich Führungskraft wurde, eine Projektkoordinationsrunde, also für alle Projekte, die da in Führungsverantwortung sind, dass sie sich sozusagen einmal im Monat, glaube ich, hat das stattgefunden, austauschen können über eben Herausforderungen, die da stattgefunden haben. Erfahrungsaustausch, also eine kollegiale Beratung auch zu machen, wenn das irgendwie nötig ist, aber auch zu gucken, okay, welche gemeinsamen Herausforderungen haben wir denn und können wir da an der Struktur vielleicht auch was ändern? Also ich finde, das ist auch wichtig zu gucken, welche Fehler häufen sich oder welche Herausforderungen häufen sich und kann man da grundsätzlich irgendwie was dran ändern. Und ich glaube, man sollte auch als Führungskraft in einer NGO gucken, kann ich mich vielleicht weiterbilden. Und es gibt tatsächlich auch Angebote, die kostengünstiger sind, die man dann in Anspruch nehmen kann und dann auch der eigenen Führungskraft zu sagen, ich möchte das gerne machen. Ich habe das Gefühl, das wird dem Team und dem Projekt helfen und sich dann dafür einsetzen, dass man diese Weiterbildungszeit einfach bekommt. Also ich würde sagen, mit mehr Geld geht immer mehr, aber es gibt auch die Möglichkeit, da jetzt schon Dinge zu machen, wenn man das priorisiert. Und ich finde, da ist auch dann die Leitung der Organisation in der Verantwortung, da auch die zeitlichen Ressourcen einfach freizugeben und zu sagen, hey, ja, das ist wichtig, wenn es irgendwie um Konfliktmanagement, Weiterbildung geht oder eben um ja, Projektmanagement-Sachen auch. Also wie mache ich denn ein gutes Team-Meeting? Was ist denn eine Retro? Also all solche Sachen, die so ein bisschen dazugehören, da auch mehr Kapazitäten für zu haben.
Hm, ja. Ja, und sowas, wie du sagst, ne, geht ja oft auch schon in kleinen Schritten. Wenn man sich mal genau überlegt, was brauchen wir denn oder wo wäre denn jetzt der größte Hebel, dann kriegt man es öfters ja auch verargumentiert. Oder wenn man so noch in dem Schritt ist, wo man keinen Zugang zu den finanziellen Mitteln hat, wie du sagst, zu sagen, okay, kriege ich das zeitlich wenigstens hin? Und dann kann man im Zweifelsfall mal gucken, ob man jemand hat, der Vorbild vielleicht ist, könnte ich mir sonst noch vorstellen. Und dann sagt, okay, aber dann möchte ich es zumindest auf Arbeitszeit machen, wenn ich schon nicht quasi mir eine Vorortbildung bezahlt bekomme, mich wenigstens auf Arbeitszeit mit jemandem austauschen zum Beispiel.
Ja, voll. Oder ich meine, was ich gemacht habe, ist so ein bisschen dich als Netzwerk dann ja auch zapfen, weil du hast ja die Phase mitgekriegt, als ich dann in die Führungsrolle gewechselt bin und mir super viele Gedanken gemacht habe, wie ich eigentlich sein möchte, ja, als Führungsperson in einer NGO, wo es nicht so viele Führungsstrukturen schon gibt oder gefühlt gar keine Führungsstrukturen vorhanden sind. Also Struktur im Sinne von Führungskultur vielleicht eher. Also es gab eine Struktur im Sinne von, wer ist jetzt hier für wen die Führungskraft, aber es gab nicht so eine richtige Führungskultur und auch keine Führungskräfteweiterbildung. Und ich hatte zum Beispiel die Herausforderung, dass ich ein Team hatte von 3 Leuten inklusive mir, also ich als Führungsperson plus 2 Kollegen. Und der eine Kollege hat mit mir inhaltlich ein Thema bearbeitet. Das heißt, wir waren auf einem Thema zu zweit. Und dann hatte ich noch einen Kollegen, der sehr selbstständig zu einem anderen Thema gearbeitet hat, bei dem ich nicht so inhaltlich tief drin war, aber was ich natürlich irgendwie mit beobachten und Fragen dazu auch beantworten musste und auch einfach ja auf dem neuesten Stand sein musste, was da sozusagen gerade inhaltlich passiert. Und wir hatten 2 Räume und 4 Schreibtische und waren 3 Leute. Und ich hatte halt diese 2 Themen und 2 Kollegen, die auch noch eingearbeitet werden mussten. Also es war eine Einarbeitungsphase. Es waren 2 für die neue Themen und ich war die Einzige im Team, die sozusagen überhaupt schon institutionelles Wissen über die Organisation und dann halt auch zu den Themen hatte. Und meine Lösung war, die ich dann in einer Retro vorgestellt habe, für was wollen wir vielleicht verändern. Meine Lösung war, dass ich jede Woche den Platz gewechselt habe. Und das war total cool. Das kam super gut an, weil meine Kollegen mir gesagt haben, dass es irgendwie schön ist, dass ich sehe, dass da eine Herausforderung besteht und nicht will, dass die eine Person immer so alleine vor sich hin arbeitet, sondern auch eine Ansprechperson in mir hat. Und so konnte eben jede Woche eine Person eher mal kurzfristig über einen Bildschirm mir was zurufen. Und es war aber nicht über Monate immer die gleiche Person, sondern ich konnte dann halt immer auch ein bisschen zwischen den Themen springen. Genau, und wir haben einfach das als wir versuchen das mal Angebot genommen und nicht gesagt, das ist jetzt irgendwie in Stein gemeißelt, sondern lass uns gucken, ob das irgendwie gut funktioniert. Und es hat zum Glück gut funktioniert. Genau, das ist so ein Beispiel, wo ich sagen würde, da habe ich mir einfach Gedanken gemacht, was sind die Herausforderungen hier im Team und wie kann ich sie irgendwie lösen? Und dann genau viel mit irgendwie dir gesprochen, mit anderen Freundinnen gesprochen, die in ähnlichen Situationen sind.
Ja, ich weiß noch, du bist das sehr strukturiert angegangen. Also du hast dir ja sehr viele Gedanken gemacht. Mit Sicherheit auch, weil du ja viele Erfahrungen schon vorher gesammelt hast aus der anderen Perspektive, also aus der Mitarbeiterinnenperspektive quasi. Und hast dir also vorher auch schon sehr viele Gedanken gemacht, wie du das angehen willst. Weil du die aber ja auch schon kanntest, die Struktur. Ne? Das ist natürlich auch immer ein Vorteil, dass man die Organisation schon kennt und die Leute schon kennt, für die man dann quasi arbeitet. Aber es ist auf jeden Fall immer sinnvoll, sich da Gedanken zu machen. Und was du gesagt hast, finde ich auch total cool, weil du gesagt hast, wir haben das als Struktur genommen, die wir mal austesten, gemeinsam. Ne? Ihr als Team und nicht, ich habe mir da was ausgedacht und wir machen das jetzt so. Und die Arbeitsrealität der Mitarbeitenden sieht aber ganz anders aus. Sondern ihr habt es einfach ausgetestet und dann halt reflektiert, passt das so für uns oder müssen wir da nochmal was ändern? Ist auch immer gut.
Voll. Ich habe mich auch tatsächlich sehr gefreut, weil die in der Retro, in der wir das gemacht haben, kam halt die Befürchtung von dem einen Kollegen, dass er so ein bisschen isoliert arbeiten könnte. Und da war ich super froh, dass ich darauf halt quasi schon eine Antwort hatte, weil ich dann in dem Moment schon sagen konnte, hey, ja, das ist mein Angebot da drauf. Ich habe mir das auch schon gedacht und habe dann aber auch nachgefragt, ob das sozusagen passt aus seiner Sicht oder ob wir es anders machen sollen, weil es bringt ja auch nichts, wenn meine Idee irgendwie in meinem Kopf entstanden ist und die Person sagt dann, nee, also eigentlich arbeite ich gerne in einem Einzelbüro, bleib mal da, wo du bist oder so. Ja. Nee, das war irgendwie ganz cool und ich habe auch von Anfang an eben versucht, eine Führungskraft zu sein, der man auch sagen kann, dass das gerade irgendwie scheiße läuft. Und das kannst du, also es gibt Möglichkeiten, wie du psychologische Sicherheit herstellen kannst, aber es ist auch ein Teil, dass du musst es erstmal aushalten, dass du es nicht verordnen kannst. Du kannst nicht sagen, es ist hier jetzt ein sicherer Raum, sondern der muss halt irgendwie wachsen, dieser Raum. Genau, und das fand ich irgendwie spannend, mir zu überlegen, was kann ich tun, dass dieser Raum entsteht, ohne das kontrollieren zu können, ob es am Ende tatsächlich funktioniert.
Ja, aber wie hast du das gemacht? Weil das ist ja schon nicht einfach. Man kann sich da super viele Gedanken drüber machen, aber da ist ja, wie du sagst, ne, die, an der Umsetzung hängt es ja dann.
Ja, ich finde es so spannend, so im Nachhinein zu überlegen, was habe ich da gemacht, weil ich glaube, ganz viel war halt tatsächlich Try and Error. Aber erstmal mir jetzt zu überlegen, okay, was ist denn eigentlich meine Haltung? Ich glaube, das ist ja im Podcast bei euch auch schon ganz oft oder bei dir und wenn du mit Anaïs zusammenarbeitest, die habt ihr auch schon häufig gesagt, da sich erstmal seiner eigenen Haltung klar zu sein und zu überlegen, was sind denn eigentlich meine Werte und wie kann ich die auch nach innen und außen leben? Also wie kann ich denen irgendwie treu sein? Und für mich war es halt von Anfang an wichtig, dass da einfach ein respektvoller Umgang ist, der auf irgendwie Ehrlichkeit und Transparenz beruht, aber auch Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung. Also mir war klar, dass ich will A, keine Leute kontrollieren und B, habe ich nicht die Zeit dafür. Also ich war ja auch noch inhaltlich, habe ich auch noch mitgearbeitet. Ich habe ja nicht nur das Team geleitet, sondern war ja auch noch inhaltlich irgendwie in die Sachen eingebunden. Und habe immer von Anfang an klar gemacht oder versucht zu signalisieren, sowohl verbal als auch in meinem Verhalten, dass total okay ist, Fragen zu stellen, total okay ist, Fehler zu machen, bitte frühzeitig irgendwas anzumelden, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, damit man dann irgendwie noch gut darauf reagieren kann. Und ja, dass man auch mit Sorgen irgendwie zu mir kommen kann und ich da kein großes Fass aufmache. Und ich hatte ja auch das Glück, dass die beiden neu in der Organisation sind. Ich glaube, man kann so eine Struktur einfacher aufbauen, wenn man sie einfach von Anfang an mit begleitet, als dass man dann versucht, eine Struktur umzubauen, wenn das Team schon total gesetzt ist. Ich glaube, das hat es mir ein bisschen einfacher gemacht.
Ja, wobei auch da kommt es ja immer drauf an, was für Erfahrungen haben die Leute vorher gemacht. Auch wenn es nicht im selben Team war, also wenn die vorher eine Führungskraft hatten, wo Fehler machen also nicht okay war, dann hilft dir das auch nur bedingt, dass du jetzt ein neues Team aufbaust, weil die werden dann trotzdem lange brauchen, um zu lernen, dass bei dir Fehler machen aber in Ordnung ist und sie das nicht vertuschen müssen oder dich anlügen müssen oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, dann nochmal richtig schwierig.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das, was mir da immer geholfen hat, als ich noch Mitarbeiterin war und was ich dann auch umsetzen wollte, als ich Führungskraft geworden bin und auch umgesetzt habe, ist, selber Fehler zuzugeben. Also wenn mir halt was passiert ist, weil ich bin auch nicht perfekt, dann zu sagen, hey, das und das lief irgendwie letzte Woche nicht gut, da habe ich den und den Fehler gemacht, ist so und so angekommen und wir gehen da jetzt irgendwie mit den und den Learnings sozusagen raus. Und ich glaube, am Anfang habe ich häufiger gesagt, dass ich irgendeinen Fehler gemacht habe, weil die anderen waren ja so neu, dass die meisten Entscheidungen eh über mich liegen. Da ist auch nicht viel falsch gelaufen, aber es kann ja manchmal so Kleinigkeiten sein. Und das hilft, glaube ich, schon, wenn man es einfach von Anfang an ritualisiert, zu sagen, hier, da ist ein Fehler passiert. Und genau, ich habe irgendwie versucht, direkt auch immer zeitnah Feedback zu geben. Das heißt, wenn mir was aufgefallen ist, wo ich dachte, oh, es ist nicht optimal gelaufen, dann auch direkt zu sagen, hey, hast du irgendwie 5 Minuten, mir ist da was aufgefallen, würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Und auch immer gesagt, warum das halt bei mir in einer bestimmten Art und Weise ankommt. Also welche Bedürfnisse ich auch irgendwie habe, weil am Ende bin natürlich ich diejenige, die das Projekt und den Projekterfolg irgendwie auch zu verantworten hat. Und das ist natürlich ein Bedürfnis von mir, zum Beispiel zu wissen, wer in welcher Art und Weise da irgendwie mit neuen Kunden gesprochen hat oder so, damit ich einfach das auch weiter reporten kann. Genau, wenn da irgendwie so eine Kommunikationslücke mal war, dann zu sagen, hey, das ist mir einfach wichtig, damit ich auf Fragen gut antworten kann und nicht zu sagen, ja, du hast jetzt hier das ganze Projekt gefährdet, was ja Quatsch ist, sondern einfach, um weiter gut zusammenzuarbeiten, ist mir das wichtig.
Ja, ja, das zahlt ja auch alles auf die Sicherheit ein.
Ja, genau, aber wenn du mich hättest gefragt, welche 5 Sachen hast du umgesetzt, hätte ich dir das wahrscheinlich nicht so richtig beantworten können.
Aber das ist ja normal. Ich glaube, was da wirklich einen riesen Unterschied macht, warum das bei dir auch so gut funktioniert hat, ist, weil du dir halt wirklich richtig viele Gedanken im Voraus gemacht hast und dich super viel, wie du sagst, mit Haltung beschäftigt hast. Und dann ist es natürlich auch viel einfacher, wenn man sich vorher für sich diese Gedanken gemacht hat, in so Situationen entsprechend zu reagieren. Und ich sage ja gar nicht, dass man das von Anfang an irgendwie perfekt machen soll. Also wie du gesagt hast, wir machen ja alle Fehler und gerade in einer neuen Rolle passiert das halt. Aber wenn du dir Gedanken drüber gemacht hast, wie du als Führungskraft reagieren möchtest, wenn jemand mit einem Problem zu dir kommt, wenn dir jemand sagt, hey, das finde ich gerade richtig mies von dir auch, was da gerade gelaufen ist, also wenn es quasi negatives Feedback an deinem Verhalten, an deinem Führungsstil oder was auch immer gibt, da dann entsprechend reagieren zu können, das funktioniert vor allem dann besonders gut, wenn man sich vorher halt die Gedanken gemacht hat. Weil in so einer Situation zu reagieren ist ja super schwierig, weil meistens landet man ja dann doch im Rechtfertigungsmodus.
Ja, und ich glaube, was mir auch total geholfen hat, also du hast mich ja jetzt gerade danach gefragt, welche Gedanken ich mir sozusagen gemacht habe, bevor ich die Führungsverantwortung übernommen habe. Direkt davor, das waren sozusagen nochmal so Fragen an mich, wie möchte ich eigentlich sein? Und gleichzeitig hatte ich ja, das haben wir ja kurz vorhin angerissen, in meinem Ehrenamt schon eine Führungsverantwortung. Mhm. Und genau, das war eine Projektkoordination bei Studieren ohne Grenzen e.V., die vergeben Stipendienprogramme. Und es ist quasi ein Verein von Studierende für Studierende. Das heißt, da gibt niemand, der da irgendwie vollamtlich arbeitet, sondern es ist alles im Ehrenamt neben dem Studium. Und das Tolle war, dass ich in dieser Projektkoordination eine Co-Führung hatte. Hm. Also ich durfte das Projekt gemeinsam mit einer sehr guten Freundin leiten. Und die Erfahrung hat mich, glaube ich, am allermeisten geprägt. Also ohne das hätte ich wahrscheinlich auch nicht die Frage, welche Führungskraft will ich sein, beantworten können. Mhm. Weil wir damals schon ganz viel uns Gedanken gemacht haben, wie wir eigentlich diese Koordinationsaufgabe übernehmen wollen. Wir wollten halt nicht top-down führen. Ich dachte, so im Ehrenamt Studierende top-down führen, das kommt früh genug. Da gibt es ganz viele Chefs, die irgendwie so anfangen. Das wollen wir nicht. Genau, und eigentlich ist es auch bis heute meine Überzeugung, dass das langfristig nicht gut ist fürs Team, wenn du einfach immer entscheidest und das Team einfach nicht partizipieren kann. Wir hatten die große Herausforderung, dass es ganz wenig etablierte Strukturen gab, wie das Team zusammenarbeiten kann. Also es gab wenig Kommunikation zwischen den Teammitgliedern und alle Mails liefen erstmal über uns und wir haben die dann weiter organisiert. Aus unserer Sicht war das einfach nur Horror, viel zu viel Arbeit für uns und wir wollten da eben auch nicht entscheiden. Also nicht jede Frage musste über uns laufen. Das fühlte sich einfach irgendwie falsch an in dieser Rolle als Studierende, die ja genauso lange in dem Verein oder Projekt zum Teil saß wie andere. Für uns war irgendwie klar, dass die Teamzusammenarbeit verbessert werden sollte und eben, dass die auch Selbstverantwortung in ihren Rollen sehen müssen, die anderen Teammitglieder, und haben das dann eben auch über eine ganz transparente Kommunikation gemacht. Also wir haben erstmal gesagt, okay, es muss sich hier etwas ändern, weil so wie es gerade läuft, ist es halt ineffizient und ganz viel Arbeit für die Koordination. Und dann haben wir Sachen gesammelt, wie wir eigentlich zukünftig zusammenarbeiten wollen. Und haben dann eine Teamklausur gemacht, weil wir saßen in ganz Deutschland verteilt. Das heißt, wir haben schon vor Corona nur digital zusammengearbeitet und haben dann aber eine Teamklausur in Präsenz gemacht, um mal zu sagen, okay, wir brauchen irgendwie mehr kreative Möglichkeiten, auch vor Ort mal zusammenzuarbeiten, und haben dann ganz verschiedene Methoden zum Thema Zusammenarbeit vorbereitet und uns gemeinsam überlegt, wer eigentlich welche Inhalte mit wem absprechen muss, ohne dass Mails irgendwie so stille postmäßig über die Koordination laufen müssen. Und das Tolle dabei war, dass die Methode allen Teammitgliedern gezeigt hat, dass sie A, eine total verantwortungsvolle Position im Team haben, weil ohne die einzelnen Teammitglieder hat das nämlich gar nicht funktioniert, weil es gab welche, die eben für die StipendiatInnen zuständig waren. Es gab Leute, die mit der Koordination vor Ort gesprochen haben und all das hätte gar nicht funktioniert ohne alle. Und es hat eben gezeigt, dass wir nur im Team auch effizient arbeiten können, weil wir haben dann so eine Grafik gemacht, wer eigentlich über was mit wem reden sollte. Und es waren so viele Abstimmungspfeiler am Ende, dass es halt gezeigt hat, dass wir nur gemeinsam gut arbeiten können und es nicht alles immer in so einem zentralisierten Punkt laufen kann. Das war irgendwie so die erste Teamentwicklungs- und Führungsentwicklungsphase. Und es war halt toll, dass ich das nicht alleine machen musste, sondern dass wir da zu zweit waren. Hinzu kommt, dass ich damals in meinem zweiten Job in der Unternehmensberatung, wo ich als Werkstudi gearbeitet habe, mit meinem damaligen Chef gesprochen habe, Frank Baumann-Habersack, der ist heute Forscher im Themenfeld Autorität, Konflikte und Transformation im Führungskontext. Und mit ihm habe ich mich einfach mal hingesetzt. Und auch das ist ja so ein Netzwerk, was man nutzen kann, um halt darüber zu sprechen, wie man in einem Ehrenamtsteam führen kann und was da eigentlich ja Verantwortung und Selbstführung bedeutet.
Ja, das heißt, du hast genau das, was wir vorhin gesagt haben, dein Netzwerk und ein Vorbild genutzt, um so deine Haltung und deine Position in dieser Co-Führung dir zu erarbeiten quasi.
Ja, voll. Und wie gesagt, Co-Führung, ich kann es nur empfehlen. Ich finde, es sollte viel mehr Co-Führungspositionen geben.
Ja, das wäre so schön, ne? Ich denke mir das auch immer wieder. Ich habe da tatsächlich schon mit ein paar Leuten drüber geredet, hier auch im Podcast, wo wir sagen, eigentlich wäre Tandemführung so genial. Weil das nimmt ja A, es nimmt voll viel Druck, B, es gibt den Mitarbeitenden mehr Ansprechpartner, je nach Thema vielleicht auch. Und du kannst dich ja ganz anders aufstellen dann auch.
Ja, du hast zwei Perspektiven auf Herausforderungen, Probleme. Du hast auch noch eine Person, die dich selbst spiegelt. Also du musst nicht nochmal überlegen, okay, wie war ich denn wirklich in der Situation? Und so deinen eigenen Spiegel befragen, sondern kannst halt einfach direkt in der Person, die Person nutzen, um da nochmal selber sich zu hinterfragen.
Mhm. Was würdest du denn sagen, wenn man sich überlegt, sowas zu machen oder da prinzipiell Bock drauf hat, wo man da so ein bisschen drauf achten muss, so deiner Erfahrung nach? Weil ich glaube, das steht und fällt doch auch sicherlich total viel mit der Dynamik zwischen den zwei Leuten, oder?
Ja, und ich glaube, da muss man auch ehrlich über Stärken und Schwächen reden und auch Arbeit und Funktionen und Rollen aufteilen. Also da bringt es ja auch nichts, wenn jeder in das E-Mail-Postfach guckt. Oder schon, aber dann muss man also das zumindest gut flaggen, wer jetzt welche Sache bearbeitet hat und auch überlegen, okay, vielleicht die Organisation der jeweiligen Team-Meetings liegt bei der einen Person und die Vorbereitung der Personalgespräche liegt bei der anderen Person. Also ich glaube, sich da auch zusammenzusetzen und zu gucken, welche Stärken habe ich denn, weil darin liegt ja auch die Stärke von Co-Führung, dass nicht jeder alles also können muss, sondern dass da verschiedene Leute mit mehr Stärken drauf gucken können. Und klar, bei mir, wir waren halt schon vorher befreundet und wir haben gesagt, wir machen es zusammen, weil genau wir nicht alleine in diese Rolle gehen wollten, beziehungsweise einfach keine Lust hatten auf so viel Druck und Stress in dieser Rolle und es einfach schöner war, jemanden als Sparringspartner von Anfang an da mit drin zu haben. Und es geht in so einem Ehrenamt natürlich auch eher mal, weil das nicht monetär vergütet werden muss, ist ja klar.
Ja.
Aber man könnte natürlich auch über Teilzeitführung oder so nachdenken.
Ja, voll. Ja, ich meine, in dem Zusammenhang kommt das Thema ja total oft. Also gerade Leute, die aus der Elternzeit zurückkommen und dann Teilzeitführung machen und sich die Stelle quasi teilen, da ist halt immer dieses Argument groß, oh, das ist teurer, wie wenn ich eine Person auf 100% dahin setze. Weil da ja andere Benefits, glaube ich, gezahlt werden müssen und ich weiß nicht was. Und das ist ja so kompliziert und ich weiß nicht was. Aber das sind ja alles Sachen, denen man entgegentreten könnte. Ich finde aber auch, wenn man mal so moderne Führung anguckt, hat es auch generell eine Daseinsberechtigung. Ich kann auch zwei Leute, die 100% im Unternehmen angestellt sind, gemeinsam auf eine Führungsposition setzen, sodass sie dann quasi 50% was anderes machen und 50% Führung. Und dann hast du quasi 100% Führung, aber die Leute sind trotzdem die gleichen. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja, und gleichzeitig finde ich, ist auch die Frage, ob die Führung nicht auch besser wird, wenn du mehr Perspektiven hast.
Ja, bestimmt.
Und dann hast du auch vielleicht einen monetären Vorteil. Also das ist ja wieder dieses, wir haben es halt noch nicht ausprobiert.
Ja.
Also lass uns doch erstmal gucken, bevor ich sage, das geht nicht, weil da ist kein Geld für da.
Ja, ja.
Wir geben so viel Geld für meiner Meinung nach unnötiges Zeugs aus. Da können wir vielleicht mal gucken, ob wir das Geld irgendwo anders gut unterbringen können. Und ich finde halt, Co-Führung kann ja auch gut sein, wenn Leute krank sind. Also hoffentlich sind die Führungskräfte dann nicht beide krank. Und vor allen Dingen, wenn es irgendwie auch noch um eine gerade aus der Elternzeit zurückkommt, Kita-Zeit, viel Erkältung. Jetzt aktuell sind so viele Menschen krank. Und wenn man sich da die Führung teilen kann, also klar muss das Unternehmen immer noch die Krankentage zahlen, aber es geht eben nicht so viel Produktivität verloren, weil das Team gut weiterarbeiten kann, weil noch eine Führungskraft da ist.
Ja.
Teams können auch ohne Führungskraft eine Zeit lang gut arbeiten, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die müssen vielleicht auch nicht beide gleichzeitig in Urlaub. Ist auch ein Vorteil. Das heißt, du hast immer eine Führungskraft da, wenn die sich irgendwie gut abwechseln können. Dann, wie gesagt, hast du die Möglichkeit, dass Ansprechpartner, man vibet nicht so gut mit denen, aber mit der einen Person mehr als mit der anderen. Mhm. Also ich glaube, es hätte so viele Vorteile, die wir mal durchsprechen können. Und du hast vielleicht nicht so viele Leute, die ins Burnout laufen, weil die Verantwortung so groß ist, weil man die Verantwortung teilen kann, weil man ja sich besser absprechen kann. Es kommt natürlich auch mehr Kommunikationsaufwand. Also das sollte man jetzt auch nicht unter den Tisch kehren. Irgendwie müssen die Leute sich auch gut abstimmen, damit da keine Informationen verloren gehen. Hm. Aber ich glaube, wenn Teams gut zusammenarbeiten, dann klappt das auch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, das sollte man öfters mal auch wirklich mal testen. Also spricht ja nichts dagegen, das mal auszuprobieren.
Und ich finde, man könnte, also wir können ja jetzt auch anfangen, hier im Podcast zu influenzen, wie NGOs besser funktionieren.
Ja, gerne.
Und Ehrenamtsstrukturen funktionieren. Im Ehrenamt kann man sich ja, also da kenne ich auch total wenig Koordinationsrollen, die geteilt werden. Und das ist ja ein super Beispiel, wo man das auch ausprobieren kann, wo es jetzt nicht vergütet wird. Mhm. Und man aber trotzdem sich sozusagen die Aufgaben, die Last, die Verantwortung teilen kann, wenn man eben so ein Projekt leitet und man sagt, man macht das zu zweit.
Vor allem da, was du quasi Dinge, die du zusätzlich zu deinem potenziell Vollzeitjob noch machst. Das ist doch super, sich das dort zu teilen.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann mehr Leute machen, wenn sie es nicht alleine machen müssen.
Mit Sicherheit. Ja.
Und dann gibt es vielleicht einen Spillover-Effekt und wir kriegen das dann überall hin.
Das wäre doch mal was. Lass das doch mal machen. Lass doch jetzt mal hier eine Bewegung starten, Sophia.
Ja, ich finde das gut. Co-Leadership in die Ehrenamtsstrukturen.
Ja. Wir haben es ja vorhin schon mal ein bisschen angerissen, wie man so Netzwerke und Vorbilder und so nutzen kann. Du hast es ja auch schon öfters gemacht. Mhm. Hast du da irgendeinen Tipp vielleicht auch, wie man das gut machen kann oder wie machst du das normalerweise?
Ich glaube, was ein echt klasse Tipp ist, wo man sich vielleicht ein bisschen überwinden muss, ist Leute einfach anzusprechen, wo man denkt, hey, die führen irgendwie cool oder die haben eine coole Art und Weise, mit Menschen umzugehen. Es muss ja gar nicht eine Führungsperson sein, sondern es können ja auch irgendwie andere Menschen sein, die einen inspirieren und dann mal zu sagen, ich bin in dieser und jener Situation und ich finde das, was du machst, inspirierend oder es gibt mir Mut oder wie auch immer, kannst du mir ein bisschen erzählen, wie du dahin gekommen bist, so zu sein. Und dann, ich würde eh immer sagen, man versucht ja nicht, die Leute zu kopieren, sondern einfach zu gucken, was kann man daraus lernen. Das ist ja wie bei so einem Mentoring-Programm, wo man auch versuchen sollte, nicht die Person zu kopieren oder zu werden, die dein Mentor oder deine Mentorin ist, sondern das rauszunehmen, was man da irgendwie für sich mitnehmen kann und lernen kann. Und ansonsten habe ich, glaube ich, im Nachhinein mir überlegt, wo habe ich mich wohlgefühlt mit welcher Führungskraft? Also wo habe ich diese psychologische Sicherheit gefühlt und was eventuell hat das ausgelöst? Also die Büroleitung im Bundestagsbüro, wo ich ganz zu Anfang gearbeitet habe, was hat die eigentlich gemacht, um mir dieses Gefühl zu geben? Und ich habe letztens erst mit ihr noch gesprochen und sie hat mich ganz verdattert angeguckt und gesagt, hey, aber das war doch ganz normales Verhalten. Also so sollte man doch mit Menschen umgehen. Und trotzdem war das für mich, also wenn ich so nachdenke, Punkte, die mir einfach total wichtig waren. Also sie hat sich Zeit genommen für die Einarbeitung. Sie hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich sie bei Fragen halt ansprechen kann. Sie hat mir verantwortungsvolle Aufgaben übergeben und gleichzeitig signalisiert, dass ich um Unterstützung fragen kann, wenn ich sie brauche. Also auch gesagt, hey, das ist eine herausfordernde Aufgabe, probier es mal. Ich gucke auf jeden Fall nachher drüber und wenn du was hast, dann sag Bescheid. Dann kann ich sozusagen auch gar nicht so viel falsch machen, weil ich weiß ja, dass bevor das rausgeht oder bevor da jemand drüber schaut, da noch ja eine kleine Korrekturschleife gemacht werden kann. Genau, dann habe ich gesagt, die war für Geburtstage zuständig. Ich finde, das ist was total unterschätzt wird, diese kleinen Gesten, dass man auf dem Schirm hat, was ist eigentlich für die Mitarbeitenden gerade wichtig? Ja, wenn sie es teilen, welche persönlichen Herausforderungen haben die vielleicht auch? Wenn ich weiß, da ist gerade irgendwie die Oma krank, dass ich mal nachfrage. Also es sind so Kleinigkeiten und nicht nachfrage, erzähl mal, was hat die Oma denn? Sondern, hey, ich habe das mitgekriegt, wenn du drüber reden willst. Ja,
also, I know.
Ja, diese kleinen Aufmerksamkeiten finde ich irgendwie schön. Und das heißt nicht, die Führungskraft muss irgendwie jedes Mal ein Geschenk organisieren, aber sich zu überlegen, wäre das was, was wir im Team schön finden? Wollen wir uns irgendwie was schenken? Was ist das Budget dafür? Was kann auch jeder geben? Also vielleicht auch mal nachfragen, ist das für alle irgendwie in Ordnung, da 5 bis 10 Euro in den Hut zu werfen? Oder geht es halt vielleicht auch monetär nicht? Und dann, und das finde ich, ist was, was gerade auch in der heutigen Zeit irgendwie ein bisschen verloren geht, weil es so verroht ist, dass man alle Menschen, ob es die Reinigungskraft, der PförtnerInnen, MinisterInnen, Bundespräsidenten einfach in der gleichen Art und Weise wertschätzend grüßt und Menschen wahrnimmt Und ich finde es so schade, dass ich das irgendwie betonen muss und auch im Rückblick so dachte, hey, das war wirklich was, wo ich gedacht habe, wow, das möchte ich auf jeden Fall auch so machen. Ja, wenn das so krass auffällt, dann ist es halt leider noch nicht Normalität. Und das fand ich irgendwie auch total schön.
Ja.
Und dann hat sie am Ende auch nie die Lorbeeren meiner Arbeit für sich eingeheimst. Also wenn da irgendwas rausgegangen ist und da gab es Lob vom Chef, dann hat sie zurückgeschrieben, danke für das Lob, aber das gebührt Sophia. Und das waren so 4, 5 Punkte, wo ich dachte, das sind eigentlich die Basics, aber die machen so einen großen Unterschied, dass ich damit erstmal starte und dann sozusagen gucke, okay, was ist denn dann auch noch so an Struktur und drumherum, was man irgendwie als Führungskraft da mitgeben kann. Aber das war so erstmal die Haltung, die ja irgendwo so eine sehr humanistische Haltung auch ist.
Voll. Und das zeigt aber auch, was du gesagt hast, dass ihr das gar nicht so bewusst ist, weil sie sagt, das ist ja absolute Basic, wie man mit allen Menschen umgehen sollte. Das zeigt ja auch wieder A, dass wir uns oft unserer eigenen Stärken gar nicht so bewusst sind. Und B zeigt es ja auch, um jetzt allen, die sich bisher noch nicht getraut haben, ein Vorbild nach Rat zu fragen, ein bisschen die Angst zu nehmen. Es zeigt ja auch, dass du dir ganz viel von Leuten erstmal abgucken kannst, ohne überhaupt mit denen drüber reden zu müssen, weil ganz viele Sachen dir ja als in dem Fall Empfängerin oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, viel eher auffällt, als ihr jetzt als Durchführende. Weil für sie ist es selbstverständlich und wenn du drüber nachdenkst, warum fühle ich mich bei der eigentlich so gut, kommst du selber oft viel klarer auf die Sachen, die sie tagtäglich tut, als sie jetzt. Weil in ihrem Fall war das ja gar keine bewusste Entscheidung, sondern das hat einfach zu ihrer Persönlichkeit gehört. Und das finde ich jetzt auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt zu sagen, guckt euch doch mal die Leute an, bei denen ihr euch wohlfühlt und schaut mal, was die machen. Weil im Zweifelsfall, wenn du dich noch nicht traust, musst du noch mit niemandem darüber reden, sondern kannst dir das auch erstmal abgucken. Und dann im zweiten Schritt, wenn du sagst, okay, die macht diese eine Sache und ich habe keinen Plan, wie ich das machen soll, dann kannst du immer noch hingehen und sagen, hey, ich finde es total stark, was du da machst. Ich würde es auch gerne integrieren. Wie machst du das eigentlich?
Ja, voll. Und ich kann das total verstehen, dass man sich Sachen am Anfang, vor allem wenn man irgendwie neu in der Führung ist, nicht traut oder auch so auf Leute zuzugehen. Und gleichzeitig würde ich sagen, ich bin auch eher ein introvertierter Mensch und muss da so über Brücken springen. Aber es lohnt sich so, Netzwerke aufzubauen, die dann ja einfach einen auch unterstützen und einem positiv zurückspiegeln, hey, es ist total cool, dass du dir überhaupt so viele Gedanken machst. Also auch das ist ja erstmal eine positive Rückmeldung, die dich bestärkt in dem, was du tust. Und das finde ich einfach schön. Meistens muss man irgendwie den ersten Schritt gehen und ganz oft kommt aber super viel zurück. Und die Leute fühlen sich ja auch gut, wenn du gesagt hast, hey, mir ist das aufgefallen, ich möchte das auch irgendwie können. Also da kann ganz viel so, ja, positive Feedback-Schleifen entstehen, würde ich sagen.
Und die meisten oder eigentlich alle, die ich bisher so mitbekommen habe, freuen sich total, dir zu helfen. Also gar nicht, nicht nur so von wegen, oh, das ist ein Kompliment für mich, sondern auch so, ah ja, cool, ich will dir helfen, da besser zu werden. Weil, ich meine, du guckst es dir ja auch von den Guten, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, ab, ne? Und die haben dann voll oft ultra Bock dazu. Also ich auch in meiner Führungsposition wäre auch so, wenn jemand zu mir gekommen wäre, hey, ich habe das gesehen, kannst du mir das helfen? Ich so, ja, natürlich, wie cool ist das denn, ne? Also meistens wollen die Leute dir helfen.
Voll, und man hatte ja ganz oft selber diese Person nicht.
Ja.
Und wenn man dann diese Person sein kann, die unterstützt und hilft, das ist ja irgendwie auch voll schön und zeigt ja irgendwie, ja, dass man dann die Person sein kann für andere, die man sich früher gewünscht hätte. Du hast es ja auch ganz am Anfang in deinem Podcast gesagt, du hättest dir so gewünscht, dass dich jemand ein bisschen an die Hand nimmt in deiner ersten Führungsrolle. Und da war halt niemand. Und genau deswegen bist du ja jetzt auch da, wo du bist und nimmst halt andere an die Hand, die vielleicht auch niemanden in ihrem Umfeld haben und dann sich sozusagen eine professionelle Unterstützung suchen.
Ja, ja, Vorbilder nutzen. Wenn man es mal wirklich macht, macht es auch ultra viel Spaß, ne?
Ja, voll. Und die Gespräche, die daraus entstehen, weil man bleibt ja dann nicht bei der einen Frage stehen, sondern man bespricht ja dann ganz oft noch andere Dinge. Und daraus können so tiefe und inspirierende Gespräche entstehen, wo man daraus dann wieder ganz viel andere Sachen mitnimmt oder auf Dinge nochmal anders drauf schaut oder sogar irgendwie gemeinsame Projekte entstehen. Also da entstehen ja manchmal so viele Dinge, die man gar nicht gedacht hätte, einfach weil man in ein Gespräch erstmal hineingeht. Und dafür braucht man auf jeden Fall Mut, definitiv. Aber ganz oft zahlt sich das aus.
Ja, Es braucht immer so dieses ganz bisschen, wie heißt es so schön, du brauchst ungefähr 3 Sekunden Mut oder sowas, um den Schritt dann zu machen, und der Rest ist ein Selbstläufer.
Ja, ja, voll.
Und vorher, es ist ja immer dieser Build-up, ne? Es ist ja immer das, bis man den Schritt gemacht hat. Und nachher war es gar nicht so schlimm. Aber den Mut brauchst du ja immer, um dahin zu kommen und dir das aufzubauen. Aber ja.
Ja, und natürlich ist es auch mal die Frage von, welche Privilegien habe ich eigentlich und wie einfach ist es dann auch für mich, bestimmte Türen zu öffnen und bestimmten Leuten eine Frage zu stellen.
Ja, auf jeden Fall.
Also auch das muss man ja nochmal dazu sagen, dass es einfach auch Räume gibt, wo es noch viel weniger die Möglichkeit gibt, überhaupt dann auch so Sparringspartner zu finden. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, es muss ja gar nicht deine Führungskraft sein oder es muss gar nicht jemand sein, der genau in dem Bereich auch schon Erfahrung gemacht hat, sondern vielleicht ist es auch dein Fußballcoach oder vielleicht ist es irgendwie eine große Schwester oder so. Also es gibt ja so viele Leute, die eigentlich Tipps und Tricks geben können, weil sie schon mehr Erfahrungen gesammelt haben. Es geht ja dann einfach oft darum, wer hat eine Erfahrung, die ich noch nicht gemacht habe oder eine ähnliche Situation.
Ja, total. Und wie du sagst, das mit den Privilegien, ne? Wenn ich niemanden in meinem Umfeld habe, der so Erfahrungen schon gemacht hat, ist es natürlich ultra schwierig. Auch ein Grund, warum ich den Podcast gemacht habe tatsächlich.
Ja. Ja, voll.
Aber ja. Jetzt haben wir ja vorhin auch schon viel über Haltung gesprochen und du warst ja auch in der Politik tätig. Wo wir schon auch so viel ab und zu mal drüber geredet haben, würde ich jetzt hier auch gerne nochmal drüber sprechen, weil gerade heutzutage schwappt es ja immer mal wieder rüber, dass Politik inzwischen viel mehr in unserem Alltagsgesprächen und natürlich auch auf Arbeit dann plötzlich relevant wird, wo man vielleicht vor 10 Jahren so noch nie drüber geredet hat oder sich nicht so viele Gedanken drüber machen musste. Vielleicht hätte man sollen, sicherlich, aber es ist einfach nicht so viel passiert. Deswegen wäre jetzt mal so meine Frage an dich, wie ist es denn gerade als Führungskraft oder generell an Arbeitsplätzen, wie politisch ist das?
Ja, ich finde das ganz interessant. Früher gab es ja ganz oft die Aussage, der Arbeitsplatz ist unpolitisch und das hat da sozusagen nichts zu suchen. Und ich glaube, die Entwicklung hat schon zum Teil auch mit dieser Vermischung über alle möglichen sozialen Netzwerke zu tun, dass wir halt die Sphären, in denen wir leben, gar nicht mehr so trennen. Und dann, dass man da eben sowohl politischen als auch gesellschaftlichen Content irgendwie in der Pause hat und dann redet man darüber und dann schwappt es viel schneller irgendwie rein, als wenn man diese Bereiche, in denen wir uns befinden, stärker trennen kann. Also alleine dadurch, dass wir ganz viel auch zu Hause zum Teil arbeiten, verschwimmen ja auch die Bereiche zwischen Privates und Berufliches. Und das ist eben, was bei die Politik angeht, auch so. Und wir haben das, glaube ich, am krassesten in vielen Kontexten während Corona gemerkt, dass eben da politische Entscheidungen so extrem in ja die beruflichen Kontexte hineingerutscht sind. Führungskräfte haben da eine starke Verantwortung, weil es noch immer so ist, dass in Deutschland die Mitarbeitenden oder dass Menschen grundsätzlich Führungskräften, vor allen Dingen ihren eigenen Führungskräften und vor allen Dingen den eigenen CEOs, mehr vertrauen, als sie Politik oder Zivilgesellschaft vertrauen. Oder auch den Medien vertrauen. Das heißt, was dort die Führungskräfte kommunizieren, welche Haltung sie haben, hat einen großen Einfluss darauf, wie die Menschen bestimmte Dinge wahrnehmen. Und es kommt natürlich auch darauf an, die Führungskraft ist auch immer eine Vorbildfunktion. Also wie gehe ich mit den politischen Themen um? Welche Haltung habe ich zu bestimmten Dingen, um dann wiederum ja, Menschen zu zeigen, wie sie auch mit Dingen umgehen können. Weil ich glaube, gerade gibt es eine ganz große Verunsicherung. Was kann ich noch sagen? Wie soll ich mich verhalten? Und da eine klare Haltung als Führungskraft zu haben und diesen Konflikten auch nicht aus dem Weg zu gehen. Genau, ist ja auch gerade so ein bisschen die Idee, die ich jetzt zukünftig noch weiter verfolge, weil ich es einfach super wichtig finde, dass da mehr passiert.
Ja, super wichtig. Also ich finde es auch total cool. Ich freue mich da auch schon sehr, was alles so kommt bei dir in der Selbstständigkeit tatsächlich. Jetzt, wo du das alles so zusammenführst, wie du sagst, das ist ja ultra wichtig, weil da sind wir gerade wieder bei den Vorbildern. Ne? Du als Führungskraft brauchst nicht nur Vorbilder selber, sondern du bist automatisch in dieser Rolle Vorbild. Ich meine, wir sind immer für irgendwen Vorbild. Du hast immer irgendjemanden, der zu dir aufsieht und du weißt es gar nicht. Und sei es das Kind vom Nachbarn, weil es dich irgendwie cool findet oder was weiß ich. Aber als Führungskraft bist du immer, immer, die Leute gucken immer auf die Dinge, die du tust und nicht auf die Dinge, die du sagst. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ne? Was viel wichtiger ist, das Handeln und nicht nur das, was ich dir quasi erzähle. Das ist nur die halbe Miete, wenn überhaupt. Und da dann halt wirklich, wie du sagst, ne, eine klare Haltung auch zu haben. Gleichzeitig, also ich finde es super wichtig, gleichzeitig frage ich mich auch, wie mache ich das denn?
Ja, voll. Also genau, da kann ich auf jeden Fall gleich nochmal drauf eingehen. Ich kann ja nochmal kurz sagen, was ich eigentlich genau vorhabe. Okay. Und zwar, wir haben da schon so viel drüber geredet, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Genau, ich unterstütze Führungskräfte und Teams dabei, mit unterschiedlichen Haltungen und gesellschaftlichen Spannungen professionell umzugehen. Also sodass die dann auch in kontroversen Themen einfach arbeitsfähig, dialogfähig und auch entscheidungsfähig bleiben. Weil wenn diese Konflikte unbearbeitet bleiben, dann kann das ganz oft so dazu führen, dass da weniger Kommunikation entsteht, dass weniger Innovation entsteht, dass einfach Entscheidungen nicht gefällt werden, weil Meinungen sich so verhärtet haben. Und mein Ziel ist es quasi, Dialog, Zusammenarbeit und diese Arbeitsfähigkeit dann auch zu sichern, wenn die Themen eben komplex und politisch emotional aufgeladen sind. Das können, um es jetzt praktisch zu machen, weil es hört sich alles so kompliziert an, können so Triggerthemen sein wie Klima, Gendern, Migration, also alles, was gesellschaftspolitisch gerade relevant ist und dann so reinschwappt ins Arbeitsleben. Und ganz häufig geht es dabei ja auch um Schutz vor Diskriminierung, um Abbau von bewussten und unbewussten Vorurteilen und aber auch das Finden, das Zurückfinden zu einem wertschätzenden Dialog. Weil wenn sich diese Fronten so verhärtet haben, dann steht man eher in Gegnerschaft zueinander und da funktioniert Dialog nicht mehr. Also man muss erst mal überhaupt wieder erfahren, dass man hier in einem gemeinsamen Team irgendwie gemeinsam auch Lösungen finden kann. Genau, dafür braucht es einen Dialog und je verhärteter die Fronten, ich benutze dieses Wort jetzt, mag eigentlich so ein Kriegsmetapher nicht so sehr, aber die haben wir tatsächlich in der Arbeitswelt auch total viel. Und da kann es eben auch es kann um diese Themen gehen oder eben um ganz eindeutigen Umgang mit so Demokratie- und menschenfeindlichen Aussagen. Und Führungskräfte, die das schaffen, gesellschaftliche Konflikte und ja im Team mit einer ganz klaren Haltung zu demokratischen und humanistischen Werten. Also humanistisch heißt immer, den Menschen in den Mittelpunkt zu setzen, die Würde jedes Menschen wahrzunehmen, zu begegnen, also diese Konflikte auch vielleicht zu bearbeiten sogar. Die stärken damit eben einerseits die Zusammenarbeit und machen dann auch die Unternehmenswerte im besten Fall erfahrbar, weil häufig haben ja Unternehmenswerte wie Respekt und Wertschätzung und dann ist die Frage, okay, leben wir die eigentlich? Und wenn ja, wie lebe ich die als Führungsperson? Also das, was du gesagt hast, nicht nur reden und aufschreiben, sondern eben auch dann dementsprechend handeln. Aber wie können wir die auch im Team leben? Und die übernehmen dann eben auch eine Verantwortung und einen Schutz für unsere Demokratie, weil sie halt im Kleinen diese Fähigkeiten stärken, die wir im Großen in der Gesellschaft auch brauchen, nämlich dass wir nicht gegeneinander kämpfen, sondern Dialog wieder fördern. Und gleichzeitig ganz klar benennen, wenn eben Menschen ausgeschlossen oder diskriminiert werden. Mhm. Und was können Führungskräfte konkret tun? Das kann man so ein bisschen unterschiedlich sehen. A, sind es sowieso wie alle Führungsempfehlungen, muss man gucken, wie ist man selber? Also welche Rolle habe ich? Wie bin ich irgendwie kommunikativ drauf? Aber ich hätte mal so 5 Sachen, die in so Konflikten und in Gesprächen immer gut funktionieren. Und das Erste ist auch wieder so ein richtiger Basic, aber ehrlich an einem Dialog interessiert sein. Weil wenn ich schon von Beginn an des Gesprächs weiß, wer hier Recht hat und wie die Lösung aussehen soll, ja, der befindet sich ja dann schon wieder in dieser Gegnerschaft und sagt, ich gewinne. Aber dann haben wir kein Win-Win, dann haben wir keine Möglichkeit, da einen richtigen Dialog draus zu machen. Und ich erfahre vielleicht auch gar nicht, warum mein Gegenüber denn bestimmte Einstellungen hat oder diesen Konflikt so an sich ranlässt, also so emotional dabei wird. Genau, deswegen ehrlich an einem Dialog auch wirklich interessiert sein. Ich glaube, ganz häufig haben wir alle diese Abwehr von, oh, das hat die Person jetzt gesagt, da muss ich jetzt ganz stark mit einer Haltung gegenüber reingehen. Aber Nachfragen stellen, hey, warum hast du das gesagt? Wie hast du das gemeint? Ist ja so einen ehrlichen Dialog anfangen. Und ich finde, danach muss man direkt Punkt 2 reinschieben. Diskriminierung, Abwertung und bewusste oder unbewusste Vorurteile muss man ganz klar als solche auch benennen. Mhm. Also das eine ist, ich habe hier eine offene und zugewandte Art und Haltung und will dir wirklich zuhören. bestimmte Dinge kann ich aber nicht zulassen, weil ich muss Mitarbeitenden schützen, also andere Mitarbeitenden, die das eben betrifft. Und gleichzeitig sollte ich das möglichst, und das muss man trainieren, gesichtswahrend kommunizieren und nicht gleich die ganze Person abstempeln. Ja. Ganz häufig kennen wir das, wenn dann kommt, du bist ein Rassist, dann sind alle Türen zu.
Ja.
Dann kommuniziert niemand mehr in einem Dialog, weil dann muss ich mich als Person verteidigen, weil ich bin ja gerade angegriffen worden. Wenn ich aber sage, hey, ich weiß nicht, wie du das gemeint hast, aber deine Aussage war diskriminierend oder deine Aussage war rassistisch, weil XYZ, dann habe ich die Aussage kritisiert, aber nicht die ganze Person in eine Schublade gesteckt. Da gehört natürlich dann auch eine Fehlerkultur irgendwo dazu. Also die Person, wenn ich sie kritisiere und ich habe eine offene Fehlerkultur, wird eher annehmen können, oh Mist, ich habe hier einen Fehler gemacht, anstatt dann wieder sich zu rechtfertigen und zu sagen, nichts darf man mehr sagen oder so. Also das sind ja genau diese Reaktionsmuster, die passieren, weil die Person sich angegriffen fühlt und nicht das Gefühl hat, dass es hier ein Lernraum ist. Mhm. Und was dazu natürlich auch gehört, sind, es muss bei wiederholtem oder wirklich schwerem Fehlverhalten auch eine klare Konsequenz geben.
Ja.
So, und das muss man in den Arbeitskontexten, es hat natürlich eine rechtliche Grundlage, also das AGG ist da eine ganz klare Grundlage, wie man zu bestimmten Dingen, also was man nicht tolerieren kann, dass Diskriminierung eben auch am Arbeitsplatz Konsequenzen haben muss. Und trotzdem gibt es ja davor einen Prozess, bis es zu so krassen Sachen kommt, wo man halt Dinge auf jeden Fall ansprechen muss, wo man versuchen sollte, mit der Person ins Gespräch zu kommen und trotzdem eben immer den Schutz der Betroffenen wahren muss. Und ich glaube, das ist eine krasse Balance, die man erstmal schaffen muss und aushalten muss und wo viele sich auch unsicher sind und wo es auch total gut ist, wenn man einfach noch eine Beratung hat. Also oft gibt es ja im Unternehmen jemanden, an den man sich wenden kann oder man holt sich eine externe Beratung. Also erster Punkt, ehrlich an einem Dialog interessiert sein. Zweiter Punkt, Diskriminierung, Abwertung, Vorurteile ganz klar auch benennen als solche, damit die sich nicht wiederholen. Dritter Punkt, eigene Werte und Emotionen benennen, ganz oft in Ich-Botschaften reden. Also darüber in den Austausch kommen, warum mir bestimmte Dinge wichtig sind, zum Beispiel im Thema Klima. Warum ist mir die Nachhaltigkeit bei uns im Unternehmen so wichtig? Weil ich sozusagen unsere Lebensgrundlage erhalten möchte oder weil mir der Wert Schutz der Umwelt total wichtig sind. Und mir macht es Angst, wenn wir weiterhin in sozusagen die Klimakrise hineinschlittern. Das heißt, das sind Ich-Botschaften, die dann auch noch mit einer Emotion zusammenhängen, mit der die Person erstmal umgehen muss. Weil häufig, wenn man so in hitzigen Diskussionen ist und ich sage, mir macht das Angst, dann sagt die Person in Seltensfällen, ist mir egal. Sondern die muss dann ja auch erstmal darauf reagieren, dass du da jetzt eine Emotion hattest.
Ja.
Und dann kommt man auf ganz andere Dialogmöglichkeiten. Punkt 4, Perspektivwechsel anregen. Also nochmal sagen, hey, stell dir vor, du bist in der und der Situation, wie fändest du das, wenn das noch möglich ist? Also es ist ja auch immer ne, situationsabhängig. Und Punkt 5, was ich auch wichtig finde, was zu selten gemacht ist, das sogenannte die auflösen. Also die Grünen, die Ausländer, die so und so, die Eliten. Wer ist damit eigentlich gemeint? Und kann man die alle in einen Topf werfen oder kann man die nicht in einen Topf werfen? Und in den seltensten Fällen kann man das. Und dann kann man tatsächlich nochmal über die Probleme reden, weil diese Pauschalisierung, die ja dahinter steckt, verunmöglicht eine echte Konfliktlösung oder eine Lösung von dem Problem, das man vielleicht im Team hat, weil es dann eben wieder so eine Gegnerschaft wird, die gegen uns. Wir gegen die anderen. Und das aufzulösen in einem Gespräch, finde ich auch total wichtig und ist was, was eine Führungskraft machen kann, ohne erstmal viele andere Leute irgendwie mit dazu zu holen, was man sozusagen auch privat, das funktioniert, diese 5 Punkte funktionieren auch in jedem privaten Gespräch,
ja.
Aber sind sozusagen die Basis, um überhaupt weiterarbeiten zu können.
Ja, wie du sagst, das sind ja die Kommunikationsbasics zu solchen hitzigeren Themen. Nur als Führungskraft hast du halt eine andere Verantwortung, weil wenn ich jetzt privat mit jemandem drüber spreche, dann spreche ich über meine Meinung und dessen Meinung, wenn ich als Führungskraft mit einem Mitarbeitenden rede, wie du vorhin gesagt hast, habe ich ja auch noch die Verantwortung für alle die anderen Mitarbeitenden hier, die das gegebenenfalls noch betrifft. Ne?
Voll, was ich halt finde, dass es in der Führungsverantwortung eben noch wichtiger ist, dass man in diese Gespräche reingeht. Voll. Privat kann ich, wenn ich wiederum privilegiert bin, kann ich mich privat daraus ziehen.
Ja.
So, dann kann ich sagen, das ist gerade nicht mein Thema. Aber so sollte ich auch nicht, weil wir sollten irgendwie alle dagegen aufstehen. Aber du weißt, was ich meine. Aber als Führungskraft habe ich eben auch noch die Schutzverantwortung für die anderen Mitarbeitenden. Nicht nur die Schutzverantwortung, sondern ich habe ja auch wieder das Ziel, dass das Team gut funktioniert. Und wenn ich diese Konflikte nicht angehe, dann funktioniert das Team eben nicht mehr so gut. Das heißt, wir haben einmal diesen Grund aus einer humanistischen Perspektive oder aus einer gesellschaftsrelevanten Perspektive, dass Diskriminierung einfach nicht mehr passiert, damit es allen Menschen besser geht. Und zweitens haben wir eine monetäre, für das Unternehmen wichtige Perspektive, weil das Team einfach nicht mehr gut zusammenarbeitet.
Mhm.
So. Das ist ja manchmal so die Argumente, die man dann irgendwie noch bringen muss, warum es irgendwie auch noch sich lohnt, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen, obwohl man grundsätzlich immer Zivilcourage zeigen sollte.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es immer wild, dass man in dem Zusammenhang überhaupt noch diskutieren muss, ob sich das lohnt oder nicht.
Mhm. Ja.
Aber ja klar, in der Wirtschaft musst du es immer irgendwie mit einbeziehen. Was ich noch spannend finde, ist, weil du vorhin meintest, das muss Konsequenzen haben. Und ich denke immer sofort so an diese allerunterste Führungsriege von frischen Führungskräften, die quasi so die, wenn man jetzt mal ein großes Unternehmen anguckt und sagt, hier ist eine Riesenhierarchie und das ist so die erste Führungsstufe, die oft das Gefühl haben, dass sie selber gar keinen großen Hebel haben. Also selber quasi sich so machtlos fühlen im Sinne von, ich kann gar keine Konsequenzen haben. Also klar, wenn was richtig schlimm wird, kannst du immer zur Personalabteilung gehen, weil, wie du sagst, es gibt ja rechtliche Grundlagen dafür. Und wenn sowas wiederholt vorkommt, muss man das gegebenenfalls wahrscheinlich ein bisschen dokumentieren, bis du dann jemanden im Zweifelsfall kündigen kannst. Deswegen ist es wahrscheinlich auch wichtig, das so früh wie möglich auch zu melden. Aber da glaube ich, vielleicht, wenn du da noch ein bisschen was hast, um da auch die, ja, die Sorge oder die Machtlosigkeit so ein bisschen zu nehmen.
Mm. Ja, ich wünschte, ich hätte so die super einfache Antwort und sage, das funktioniert immer. Aber auch da einen richtig wichtigen Punkt, den du gesagt hast, dokumentieren. Man sollte dann im ersten Schritt immer ein Gespräch mit den betroffenen Mitarbeitern suchen und eben nochmal sagen, hey, das und das habe ich wahrgenommen. So und so ist das angekommen, das verstößt gegen XY meiner Werte oder eben der Werte des Unternehmens, das geht so nicht. So, und wenn das dokumentiert ist und das passiert dann mehrmals, dann ist es halt einfacher, das sozusagen an der bestimmten Stelle, eigentlich müssen ja alle Unternehmen eine AGG-Beschwerdestelle haben, aber es gibt sie ganz häufig noch nicht. Und genau, dann eben an die Personalabteilung oder die direkte Vorgesetzte gehen und das besprechen, thematisieren. Auch da, das bedeutet halt, dass man sich in den Wind stellen muss.
Ja.
Also das braucht ganz viel Mut in dem Fall dann auch wieder. Aber es ist auch die Aufgabe und es ist auch die Aufgabe des Unternehmens, Menschen vor Diskriminierung zu schützen. Das heißt, das muss sozusagen eigentlich immer vorgehen, bevor man sagt, hey ja, aber das ist jetzt irgendwie für mich persönlich unangenehm. Oder, oh je, wenn das rauskommt, dann funktioniert mein Team gar nicht mehr. Aber was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn das nicht bearbeitet wird? Im schlimmsten Fall bleibt die Person, die Diskriminierung oder die Abwertung oder was auch immer ausgesprochen hat, bleibt bei dir im Team und die Person, die betroffen ist, geht. Und dann kommt eine neue Person und du kannst ja nicht wissen, ob die Diskriminierung dann nicht gegen die Person auch geht. Das heißt, am Ende sitzt du da mit der Person, die bewusst oder unbewusst eine Diskriminierung oder eine abwertende Aussage oder unbewusste Vorurteile immer wieder reproduziert. Und du sprichst es nicht an, du machst das Problem. Also das geht ja nicht weg, das bleibt ja dann da auf der Position sitzen. Und ich würde ja auch immer sagen, Menschen können sich ja auch ändern. Das heißt, nur weil die Person das einmal gemacht hat, heißt das ja nicht, dass sie da komplett auch ideologisch hintersteht, sondern vielleicht ist es wirklich unbedacht passiert.
Ja.
Und dann braucht es eben diese Gespräche, die ehrlich am Dialog interessiert sind, die man als Führungskraft dann führen muss. Und ich würde schon sagen, in den allermeisten größeren Unternehmen gibt es ja dafür auch Abteilungen oder halt eine HR-Abteilung, die dafür auch zuständig ist oder eine Diversity, Inclusion and Belonging Person, die als Ansprechperson da ist, oder es gibt einen Betriebsrat oder einen Personalrat, sich da auch Unterstützung zu holen. Also zu gucken, wer in meiner Organisation ist dafür eigentlich zuständig. Das größere Problem ist tatsächlich, wenn es um mittelständische oder kleinere Unternehmen geht, weil da gibt es diese institutionellen Strukturen oftmals nicht. Und dann bist du auch als Führungskraft eher in der unteren Riege ziemlich alleine, wenn vor allen Dingen deine nächsthöhere Führungskraft es dann nicht unterstützt.
Ja.
Deswegen ist es so wichtig, dass diese Maßnahmen auch von ganz oben mitgetragen werden.
Ja.
Also wenn zum Beispiel gesagt wird, wir wollen hier eine AGG-Beschwerdestelle einrichten. Also AGG nochmal ist ja das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was Diskriminierung am Arbeitsplatz eben verbietet. Wenn es da eine Stelle eingeführt werden soll, dann muss das von ganz oben mitgetragen werden und über alle Führungskräfte müssen das mittragen. Ansonsten kann auch die Stelle nicht viel tun. Also ne, die muss natürlich auch irgendwie Legitimität haben außerhalb von dem Gesetz. Und das ist eben ganz wichtig. Aber ich kann immer nur sagen, geht in den Wind und stellt euch da rein, weil am Ende, wenn das eure Werte verletzt, dann könnt ihr auch nicht die ganze Zeit in diesem Team mit weiterarbeiten. Also ihr werdet ja auch immer wieder damit konfrontiert, dass da Menschen andere Werte haben. Und in jedem Team gibt es andere Werte und Unterschiedlichkeiten. Und deswegen finde ich ja auch diesen Dialog so wichtig. Es gibt aber Grenzen, wo eben man nicht mehr eine andere Meinung hat, sondern wo diese Meinung andere Menschen verletzt. Und das geht eben nicht.
Ja, voll. Ja, super wichtig. Und gerade in so kleinen und mittelständischen Unternehmen, da steht und fällt ja alles im Endeffekt mit der Kultur. Und die kommt vor allem dort ja von oben. Also die Kultur wird ja im Endeffekt, wenn die von oben nicht gelebt wird, also wenn wir hier Werte an mit Postern an der Wand hängen haben und der Oberchef, CEO, wer auch immer, läuft rum und macht genau das Gegenteil und reißt selber irgendwelche sexistischen oder rassistischen Witze, dann kannst du da nichts machen. Dann wird es auch nie eine AGG-Beschwerdestelle geben, abgesehen mal davon. Aber da ist dann im Endeffekt, also als untere Führungsriege, würde ich mir dann, glaube ich, ziemlich schnell überlegen, wie schnell ich da dann rausgehe.
Ja.
Weil viel mehr Möglichkeiten hast du nicht, ne? Solange du also von oben quasi keine Unterstützung bekommst in so Fällen, dann wird es ja als Kultur gelebt. In kleinen, mittelständischen Unternehmen. Ja.
Ja, und trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, dass ich keine Unterstützung bekomme, dass ich wirklich keine kriege. Ich würde es erst mal versuchen.
Ja, ja.
Also manchmal hat man ja auch das Gefühl, ah, ich weiß nicht, ob die so hinter mir stehen und so. Aber das, du guckst den Leuten halt immer nur vor den Kopf.
Ja, ja, das stimmt schon.
Da ist es schon deine Verantwortung, das auf jeden Fall erstmal ernst zu nehmen und dahinterher. Und natürlich auch mit den Betroffenen sprechen. Ne? Das habe ich jetzt einfach so unter den Tisch fallen lassen, weil das für mich irgendwie so selbstverständlich ist. Aber natürlich auch erstmal fragen, was brauchen die denn und was wünschen die sich denn? Das ist auch der Grund, warum es bei AGG-Beschwerdestellen zwei Säulen oft gibt, die zum Teil auch personell getrennt arbeiten. Mhm. Es gibt eine echte Beschwerdestelle, die muss den Fällen nachgehen, wenn sie da gemeldet werden.
Mhm.
Und es gibt eine Stelle, die eher als Ansprechstelle fungiert, wo Menschen sich erstmal beraten lassen können. Und dann können sie entscheiden, wollen sie das als Beschwerde eingehen lassen oder wollen sie einen anderen Weg finden, der sozusagen nicht über die dann hinterlegten strukturellen Schritte geht, sondern der zum Beispiel über ein Gespräch nochmal funktioniert. Genau, und das ist schon auch wichtig, wenn man diese Strukturen aufbaut, sich zu überlegen, okay, welche Rolle haben denn die beiden?
Ja, wichtig. Ich habe jetzt auch gerade noch überlegt, was mache ich denn eigentlich, wenn ich jetzt so unterste Führungskraft bin und es kommen so Kommentare von der nächsthöheren Führungskraft, zum Beispiel zu meinem Team. Da sitzt du ja richtig blöd zwischen den Stühlen.
Ja, ich würde dann zu einer anderen Führungskraft gehen.
Mhm.
Also, weil die müssen das ja dann auch akzeptieren. Ne? Und wenn ich halt merke, okay, diese Kultur ist so, dass das einfach akzeptiert ist und es geht so gegen meine eigenen Werte, dann kann ich nur noch ein Zeichen setzen, in dem ich gehe, im schlimmsten Fall. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, also vor allen Dingen haben die sich da Rechtsextremismus angeguckt, dass die Verbreitung von Rechtsextremismus dazu führt, dass in Regionen weniger Leute hinziehen, aber auch mehr Menschen überlegen, tatsächlich den Job zu wechseln.
Mhm.
Vor allen Dingen halt gute, junge, gut ausgebildete Personen, die da die Freiheiten haben, weil das ist ja auch wieder ein Privileg. Kann ich überhaupt meinen Job wechseln?
Ja.
Und wer ist am Ende die Person, die vielleicht in dem Job gefangen ist und vielleicht sogar noch die Diskriminierung abbekommt?
Mhm.
Und auch deswegen würde ich immer sagen, wenn ich nicht davon betroffen bin, dass ich sozusagen dann auch noch eher einstehen muss, weil es mich nicht so hart betrifft.
Ja, super wichtig. Das heißt, das betrifft ja jetzt, also alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, betrifft uns ja vor allem als Führungskräfte, wenn wir jetzt einen Konflikt im Team haben. Aber voll oft haben wir ja, wie wir vorhin gesagt haben, Sachen, die quasi so aus dem Weltgeschehen bei uns ins Arbeitsleben überschwappen. Wie kann ich denn damit als Führungskraft umgehen?
Ja, auch nochmal voll der gute Punkt, weil ich glaube, diese Überforderung, die wir als Führungskräfte manchmal fühlen, wir kommen irgendwie überfordert ins Büro und dann ist das Team und man merkt so, irgendwie funktioniert das Team-Meeting gar nicht, weil das Thema ist einfach, der Fokus ist einfach nicht da. Und ich würde da auf jeden Fall empfehlen, auch einfach die Gesprächsräume zu öffnen und anzubieten, darüber zu sprechen, wer möchte. Man kann ja auch sagen, hey, ich würde euch jetzt hier eine Viertelstunde, halbe Stunde oder so, je nachdem wie groß das Team ja auch ist und wie viel Redebedarf da ist, geben, über die aktuelle politische Weltlage zu sprechen. Wer gehen möchte, kann gehen. Wer bleiben möchte, kann bleiben. Weil ich finde, das ist ja auch was, wo man keine Leute zwingen kann, irgendwie mitzudiskutieren.
Ja.
Und auch das braucht natürlich eine hohe psychologische Sicherheit, dass Leute sich trauen, dann da auch ihre Empfindungen irgendwie beizutragen und darüber zu diskutieren, wie man das jetzt gerade politisch irgendwie einschätzt. Das ist ja wirklich was, was eher eine private Sache ist. Aber ich glaube, dass wenn dieser Raum existiert auf der Arbeit, dass es dann auch nochmal zu einer höheren Vertrauensebene kommen kann. Von daher, wenn man das Gefühl hat, dass man das anbieten kann als Führungskraft, fände ich das schön. Ich würde mir das wünschen bei meiner Führungskraft, wenn da solche Weltgeschehnisse passieren. Ist ja auch immer die Frage, sind vielleicht Leute in meinem Team davon familiär betroffen? Also einige Sachen passieren ja in Regionen, wo man weiß, okay, da sind Leute von mir im Team irgendwie familiär verbunden, dann vielleicht auch mit denen erstmal nochmal zu sprechen. Genau, zu signalisieren, dass vielleicht die Produktivität an dem Tag heute nicht die oberste Priorität hat, sondern dass es okay ist, wenn Leute auch ein bisschen abgelenkt sind oder in der Kaffeeküche mal länger zusammenstehen, weil die Konzentration ist an dem Tag wahrscheinlich eh nicht da. Und dann das eher zu signalisieren, dass es okay ist, ist ja auch dann wieder so ein bisschen sich den Leuten zuwenden, zu sagen, hey, was betrifft euch gerade oder was beschäftigt euch, und führt auch wieder dazu, dass ich mehr psychologische Sicherheit in meinem Team habe und mehr Vertrauen, mehr Gemeinschaft. Und das könnte man auch noch überlegen, je nachdem, wie viel Gestaltungsmacht auch man in seinem eigenen Unternehmen hat, zu schauen, hey, was können wir denn vielleicht im Kleinen oder im Großen beitragen, dass wir uns jetzt wieder selbstwirksam fühlen und von dieser Überforderung wegkommen. Und da gibt es die schöne Theorie, Methode Circle of Influence von Stephen Covey, der sozusagen sagt, ganz im Inneren haben wir unsere Haltung und unsere Werte. Die können wir zu 100% beeinflussen, weil wir sozusagen ja entscheiden können, was sind meine wichtigen Werte, was ist auch meine Haltung, wie spreche ich mit Menschen. Das ist das sozusagen, was niemand anderes uns aufzwingen kann. Und dann haben wir da drumherum den Circle of Influence. Das heißt, das, wo wir sagen, hey, wir haben hier einen Radius um uns und können entweder mit Gesprächen, also auch diese Gesprächsräume öffnen, ist ja schon ein Einfluss auf andere, weil wir da überhaupt erstmal die Möglichkeit geben, über politische Konflikte zu sprechen. Dann können wir vielleicht überlegen, was können wir als Team, können wir irgendwie einen Spendenaufruf unterstützen, können wir irgendwas machen, was sozusagen uns das Gefühl gibt, dass wir nicht tatenlos zuschauen. Können wir vielleicht auch zum Beispiel an unsere Geschäftsführung rangehen und sagen, hey, wir würden da gerne bei der nächsten Weihnachtsspende da und dahin spenden, wenn es sowas gibt beim Unternehmen, oder ne? Also manchmal gibt es ja so ritualisierte Sachen, die sowieso passieren. Genau, und sich dann sozusagen etwas aussuchen im Team oder darüber sprechen, was man gerne tun möchte, gemeinsam oder einzeln. Und ein bisschen von der Überforderung in die Selbstwirksamkeit rübergehen, weil der dritte Kreis von Covey ist Circle of Concern, das, was uns besorgt, das, was uns beschäftigt, das, worauf wir aber gar keinen Einfluss haben. Welche Weltmächte irgendwas entscheiden, können wir meistens nicht beeinflussen. Es macht gar keinen Sinn, darauf die ganze Zeit den Fokus zu legen und unsere ganzen Kapazitäten und unsere Ressourcen da reinzugeben, uns Sorgen zu machen, sondern sich dann da ein bisschen wegzuziehen, nicht einzugraben und zu sagen, ich lese jetzt keine Nachrichten mehr. Kann man auch mal zeitweise machen, aber vielleicht jetzt nicht für immer, aber zu sagen, hey, was von den Sorgen kann ich übertragen in Handlungsmacht und kann ich eigentlich umsetzen, damit wir positiv weiterarbeiten können? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man das in einem Team-Meeting bespricht und sich überlegt, was können wir daraus für uns mitnehmen, dann kann man danach auch besser in den Arbeitstag gehen und ja wieder produktiv an anderen Dingen arbeiten, weil man weggekommen ist von dieser Überforderung und diesen ganz großen Sorgen, die man sich da macht. Und es können ja viele unterschiedliche Dinge sein. Deswegen ist gut, wenn man sich als Führungskraft frühzeitig Gedanken gemacht hat, wie man mit sowas umgehen könnte und es dem Team freistellt. Wenn alle das doof finden, dann muss man sich was anderes überlegen. Aber man hat es versucht.
Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Modell. Ich mag das auch immer sehr gerne, sich zu überlegen, was ist auch mein Einflussbereich, auch weil wir es vorhin hatten, von welcher Macht habe ich überhaupt als niedrigste Führungskraft, sich zu überlegen. Meistens hat man doch mehr Hebel, als man eigentlich so denkt. Und sich so zu überlegen, was ist mein Einflussbereich? Eben in dem Fall oder in allen Fällen mal zu überlegen, was kann ich eigentlich machen?
Ja, voll.
Sehr schön. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich immer stelle. Und du hast eigentlich total viel schon gesagt. Wir haben über super viele Sachen schon gesprochen. Aber was würdest du einer Führungskraft raten, die jetzt neu in eine Führungsrolle kommt oder kurz davor ist oder sich überlegt, in die Führung zu gehen? Wie gesagt, wir haben schon super viel drüber gesprochen. Aber vielleicht, wenn du so eine Sache hast, was du jemandem raten würdest.
Ich glaube tatsächlich, trau dich, mit Leuten ins Gespräch zu kommen darüber. Mhm. Weil daraus kann so viel Gutes geschehen und du kannst vielleicht auch deine Sorgen loswerden oder du wirst bestätigt in dem und überlegst dir, hey, vielleicht warte ich noch ein bisschen und dann vielleicht auch nicht mit einer Person darüber zu sprechen, sondern mit mehr Leuten, damit man viele Perspektiven findet auf das, was einen da umtreibt. Weil meine Erfahrung ist, ganz häufig habe ich mir Sorgen gemacht, die da gar nicht sind. Mhm. Und wenn jemand mir das schildern und spiegeln kann und auch ich weiß, da gibt es Leute, die helfen mir dann in der Situation, das würde ich auf jeden Fall raten.
Sehr schön. Ein sehr schöner Rat. Können wir uns alle zu Herzen nehmen.
Auf jeden Fall.
Sophia, ich danke dir vielmals, dass du im Podcast warst. Richtig, richtig interessante Themen, die wir heute abgedeckt haben. Auch für mich super spannend, da immer mal wieder mit dir drüber zu sprechen und das jetzt auch so in die Welt hinauszutragen. Deswegen danke dir, dass du da so viel mit uns geteilt hast und auch so viele Tipps verteilt hast. Ich werde für alle, die noch mehr von Sophia hören wollen und lesen wollen, auf jeden Fall deine Kontaktdaten in die Shownotes packen.
Ja, mir war es eine sehr große Freude, hier zu Gast zu sein. Ich habe mich schon lange auf den Podcast gefreut und schön, dass wir ihn jetzt umgesetzt haben. Ja, freue mich dann, von dir mehr zu hören, von euch mehr zu hören und bin gespannt, was wir hier jetzt angestoßen haben.
Ich danke dir.
Tschüss.
Ciao. Das war ein super spannendes Gespräch zu einem unfassbar wichtigen Thema. Ich fand ja vor allem die 5 Schritte und auch die konkreten Beispiele und Tipps, die Sophia gegeben hat, sehr hilfreich. Und auch wenn man aktuell vielleicht keinen Konflikt im Team hat, den man lösen muss, was ja schon mal gut ist, hat Sophia echt viel Input gegeben, wie man auch als Führungskraft Haltung zeigen kann, wovon du dir bestimmt auch etwas mitnehmen konntest. Wenn dir die Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der genau von solchen Erfahrungen und Tipps profitieren würde, dann teile sie doch direkt mit dieser Person. Ich freue mich über eure Bewertungen und ein Abo. Wenn du Vorschläge für Interviewgäste, Themenwünsche oder Feedback hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter futureleaderspod@monafries.de. Ansonsten findest du mich auf LinkedIn und auf Instagram @monafries. Alle Links zu mir und zu Sophia sind in den Shownotes. Danke fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal.